Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über Ankündigungen wie Two Point Museum und Lonely Mountain Snow Ride, die Release Reveals von Dragon Age The Veilguard und The Plucky Squire und es gibt unsere Eindrücke zu Aero GPX und Nova Drift. Das alles und mehr jetzt bei Folge 485 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom. Mir gegenüber sitzt der Leo.
Hallo, welche Folge des Random Encounters ist das?
Boah, Leo, warum? Warum fragst du mich jetzt solche Sachen? Das ist Folge 485, wusste ich natürlich von Anfang an.
Sehr gut.
Wir sind heute hier mit Leo am Start, denn Robin ist gerade, also ich weiß nicht, ob er jetzt gerade in dieser Minute, aber er ist heute auf dem Weg nach Köln zur Gamescom 2024, weil er dort vor Ort sein wird, haben wir in den letzten Wochen schon bequatscht und da diverse Termine abklappert, wo wir dann nächste Woche in aller Ausführlichkeit vermutlich drüber reden werden. Und es gibt ja auch morgen das Community-Treffen dort, da gibt es auch einen speziellen Post auf Patreon und Steady, falls ihr dort Freigetränke haben wollt. Ich weiß nicht mehr so ganz, wie das jetzt noch funktioniert, so einen Tag davor, aber geht einfach mal hin, schreibt einfach mal den Robin an, der wird euch das alles sicherlich beantworten. Und ich möchte einerseits ihm da viel Spaß wünschen, aber auch schon mal den Leuten viel Spaß wünschen, die dann dort sind bei dem Community-Treffen und die Gamescom Opening Night Live dort zusammen gucken werden. Leo, wir beide wiederum gucken die auch zusammen, allerdings hier im Studio, denn morgen am Dienstag um 20 Uhr startet die eigentliche Show der Gamescom Opening Night Live. Es gibt aber noch eine Pre-Show, die geht so ungefähr eine halbe Stunde. Also wir sind schon ab 19.30 Uhr dann live auf twitch.tv/hooked live und schauen das. Und das hat tatsächlich Tradition. Also wir haben das die letzten Jahre immer zusammengeschaut. Letztes Jahr gab es Crimson Desert.
Ja, ein Spiel, das ich seitdem alle paar Monate einmal google nach dem Motto, ja, Nummer eins,
ist das echt?
Ist es wirklich immer noch so, wie ich mich erinnere? Und zweitens, gibt es dort schon Neuigkeiten, wann das rauskommen soll? Es ist mittlerweile eine schöne Hooked-Tradition, dass du und ich, manchmal auch Dopsy und andere Leute, dass wir uns gemeinsam diese Gamescom-Shows angucken. Robin sei viel Spaß gewünscht. Ich habe es vorhin schon erzählt, also als jemand, der sowohl die Consumer-Seite als auch die Presse- und Professional-Seite der Gamescom ganz gut kennt, möchte ich da ehrlich gesagt nicht mehr so richtig hin, aber schön, wenn das Robin Spaß macht und ich hoffe, dass das Community-Treffen ganz toll wird. Das ist ja auch immer ganz nett, wenn diese Parasocial Relationships so ein bisschen menschlicher werden.
Müssen die auch aufrechterhalten. Bei der Gamescom geht es mir auch momentan noch so, dass ich so denke, na, so richtig zieht's mich da noch nicht hin, sonst wäre ich ja dieses Jahr auch mitgefahren, aber der Bedarf war auf meiner Seite jetzt nicht so groß. Kann sein, dass sich das nochmal ändert in den folgenden Jahren, aber momentan ist es nicht so. Ich freue mich aber, die Opening Night Live zu schauen. Habe schon überlegt, ob man auch irgendwie nochmal eine Trailer-Show macht oder sowas, weil das hatten wir in der Vergangenheit auch mal, dass man einfach die Trailer zusammensammelt, die so auf der Show oder drumherum angekündigt wurden, gezeigt wurden und sich die dann irgendwie mal in einem Stream anschaut oder so. Das weiß ich aber noch nicht. Das werdet ihr dann einfach sehen. Ansonsten reden wir ja auch über alles Relevante im Podcast. Mm. Jeff Keighley hat schon gesagt, dass Silksong nicht da sein wird. Also es ist schon mal wieder etwas, das wir abhaken können.
Das ist dieses Spiel.
Obwohl du das gerade streamst, Hollow Knight, was ja eigentlich ein Zeichen dafür ist.
Ja, aber ich muss erst fertig streamen. Das ist das. Meine Superkräfte wirken immer erst, wenn ich das Spiel durch habe.
Das heißt, Silksong darf erst rauskommen, wenn du fertig bist mit Hollow Knight?
I'm afraid so, ja.
Das ist ja ein Problem.
Und ich hab momentan erst zwei der drei Wächter und so weiter. Also ja, mal gucken. Und außerdem wissen wir, meine Kräfte, so stark sie immer sein mögen, aber sie sind nicht ohne Fehl. Denn ansonsten hätten wir schon Alpha Protocol 2.
So, das stimmt. Aber wir haben Alpha Protocol ist ja wieder zurückgekommen. Es wurde ja wieder gelistet auf den Stores.
Ja.
Das heißt, vielleicht ist das trotzdem so ein Spark, so ein Funke.
Ja, ich glaube, das kann man mir auf jeden Fall anrechnen.
Würde
ich
sagen.
Ich denke schon, dass das mein Verdienst ist im Wesentlichen, ja.
Bin ich auch der Meinung. So, wir haben noch eine Sache, bevor wir zu den News kommen, nämlich die Spiele des Jahres 2004. Unsere Zeitreise 20 Jahre in die Vergangenheit ging am Freitag los. Der erste Teil ist erschienen und für Patreon und Steady SupporterInnen gab es auch direkt Teil 2. Der erscheint regulär dann aber einfach dann den kommenden Freitag und auch jeden Freitag dann die weitere Episode, aber immer jeweils mit Early Access. Deswegen freuen wir uns dann natürlich auch auf den Support. Aber das ist ganz wunderbar, dass ihr dort jetzt euch das anschauen könnt. Ich bin froh, dass es endlich an den Start ging. Hat ein bisschen gedauert jetzt mit der ganzen Produktion, weil auch die Termine am Anfang nicht so geklappt haben, wie ursprünglich mal geplant. Aber jetzt hat alles funktioniert. Und ihr könnt euch das anschauen. Und die Resonanz ist bisher auch sehr positiv, was mich sehr freut.
Björn, Mats, David und ich sind diesmal als Gäste dabei. Genau. Und es ist sehr lustig. Also falls ihr noch einen Teaser braucht, um euch die erste Folge reinzuziehen, es werden bereits in der ersten Folge klebrige Meerschweinchen erwähnt und obskure Neo-Western. Und beides von David und mir, weil wir wieder mal zu den Spielen nichts zu sagen haben.
Das ist mal so.
Aber das gleicht Björn aus. Das ist okay. Also Björn, Speckobst, falls ihr, ich habe jetzt Björn gesagt und bin davon ausgegangen, dass Leute sofort wissen, wer gemeint ist. Manche Leute kennen ihn vielleicht besser unter Speckobst.
Ja. Ich glaube, inzwischen wissen das bei uns zwar die meisten, aber dazu sagen sollte man es auf jeden Fall.
Ja.
Und Björn hat ja auch ein sehr beeindruckendes Spielewissen. Seine Achillesferse, habe ich ihm neulich auch gesagt, ist einfach immer nur das PC-Spiel, das keine Konsolenportierung bekommen hat, sagt er ja auch von sich selbst. Aber ansonsten ist das krass, wie er bei jedem Spiel so, yeah baby, und dann kommt der Talk.
Ja.
Es ist sehr, sehr unterhaltsam.
Und dann, fragt man ihn nach dem Original Lemmings und der guckt einen an, also einfach so eine Flatline. Das ist einfach nichts, ja, weißes Rauschen.
Konsolenversion bekommen.
Ja, okay, vielleicht dann das, aber...
So, wir beginnen mit den News der letzten Woche, Leo. Denn es gab ein paar Sachen, unter anderem zwei komplette Neuankündigungen, über die wir reden müssen. Einerseits eine von den Two Point Studios namens Two Point Museum. Das neue Management-Spiel, nachdem wir 2018 Two Point Hospital hatten, eine Krankenhaussimulation. Und 2022 hatten wir Two Point Campus, eine Universitätssimulation. Haben wir jetzt Two Point Museum, wo man ein Museum aufbaut.
Moment. Woher willst du das erkennen? Weil ich meine, ich habe mir den Trailer angeguckt und momentan gibt es kein Gameplay richtig. Und es gibt momentan nichts, was beweisen könnte, dass es sich um eine Museumsaufbausimulation handelt.
Was glaubst du denn, was es ist?
Ich glaube, es wird eine Museumsaufbausimulation. wahrscheinlich sehr im Stile von Campus, das ich noch nicht gespielt habe. Und Hospital, was ich sehr mag, tatsächlich, ich weiß halt nicht, ob dieses... wie viele Aspekte des menschlichen Lebens werden sie noch versuchen, in diese Formel reinzubringen, ne, die sie da haben? Und wie gut funktioniert das jeweils? Weil explizit Krankenhaus funktionierte für mich rein mental schon ziemlich gut. Bei Campus war ich schon so, oh, okay, darüber habe ich nie nachgedacht. Ich müsste es halt mal in Action sehen, so nach dem Motto. Und beim Museum, ich kann mir super vorstellen, irgendwie, hey, Exponate und bla bla bla. Was ich mir nicht so gut vorstellen kann, ist die wirkliche Interaktion dann mit den Museumsgästen und werden die da, weil es ist was anderes, ob du Patienten behandelst oder ob Leute einfach an deiner Deko vorbeilaufen, was im Wesentlichen ist, was ein Museum ist. Wie stehst du zu den Two-Point-Spielen bislang?
Ich habe die beide gespielt. Two-Point Hospital war ja auch so das Ding, ne? Two-Point Studios wurden 2016 gegründet, habe ich extra nochmal nachgeschaut. Und das sind ja Ex-Bullfrog und Lionhead-Leute gewesen. Und Two-Point Hospital war ja ganz bewusst dieses, hey, wir machen Theme-Hospital nochmal. Und das nimmt sich ja
merklich
auch extrem viele dieser Spielelemente.
Ja, ja, ja.
Und wenn du Two-Point Hospital gespielt hast, hast du eigentlich auch Two-Point Campus gespielt? Weil das war ein bisschen das, was mich bei Two-Point Campus dann... ja, verloren hat. Einerseits, weil das Thema Universität aufbauen jetzt nicht so ganz 100% meins ist, wo ich sofort dachte, oh ja, muss ich unbedingt haben. Aber auch, weil es extrem ähnlich sich anfühlte zu Two Point Hospital. Also wirklich sehr viele Parallelen es da gab. Und jetzt Museum ist halt lustig, weil meine Freundin studiert Museologie. Also sie hat da auch so ein bisschen den Einblick und sie hat auch inzwischen so eine etwas kritische Einstellung Museen gegenüber in vielerlei Aspekte.
Dafür studiert man so ein Feld, dass man es dann hinterher scheiße findet.
Dass man es dann anfängt zu kritisieren, ja. Und ich meine, ich kann es mir schon vorstellen, wie man das dann aufbaut und wie du schon sagst, die Exponate dann auch gestaltet. Und sie sagen, man soll halt so die Unterhaltung und das Lehrreiche von seinem Museum managen in der Art und Weise und natürlich auch den wirtschaftlichen Aspekt. Und da haben sie dann auch Systemverbesserungen. Sie haben auch so Sachen, wo die Art und Weise, wie du Sachen baust, jetzt leichter sein soll, dass du sowas wie Partitionswände erstellen kannst, um Dinge nicht immer komplett voneinander zu trennen, dass du Items individuell einfärben kannst, einfach generell mehr Deko-Optionen hast als in den vorherigen Spielen. Also da gibt es schon bestimmte Sachen, wo sie sagen, das verbessern sie jetzt, aber wie du schon sagst, es gibt kein Gameplay. Wir haben einen CG-Trailer, der ist ganz cute, der ist sehr in diesem Stile gehalten. Ne? Die haben ja einen sehr wiedererkennbaren Stil.
Gerade die Figuren, ja.
Gerade die Figuren, ja, ich finde sie nicht so schön, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch nicht, ne.
Das geht mir bei den Spielen von Frontier genauso, deren Planet Coaster Spiele und so. Ich finde deren Figuren auch nicht so schön, aber ja, sie aber sind
da,
wieder
da, aber da bist du weiter weg. Das ist für mich ein großer...
Das stimmt,
du ja. Hast du Massen von Leuten, die aus einer wesentlich größeren Perspektive... Hier, gerade bei Theme Hospital früher, ne, dieses Ranzoomen und dann zu sehen, guck mal die Behandlung, alberne Animation und so. Wenn du hier ranzoomst, ist so, ja, schon, aber die Knetfigur ist halt nicht ganz so cute. I don't know, es ist ein persönliches Ding, I guess.
Absolut.
Das Interessante ist, so wie du das gerade beschrieben hast, erinnert es mich von der Formel her ein bisschen weniger an sowas wie Two Point Hospital und ein bisschen mehr an so, ja, andere exponatgetriebene Aufbauspiele, wie zum Beispiel die Jurassic World Spiele oder, wo es auch primär darum geht, dass du halt das, was präsentiert wird, aufbaust und so weiter und so fort und dann monetarisierst, optimierst und so weiter und so fort. Aber es ist weniger dieses, Interaktion mit meinem Publikum, sondern mehr so dieser
Aspekt. Wobei es ja auch, ne, in Museen gibt es ja auch interaktive Exponate, wo du dann wirklich damit was machen kannst. Und ich schätze mal, viel davon wird es auch im Spiel geben, weil du dann diese süßen Animationen wieder machen kannst und dich dann fragst, okay, wie sieht das aus, wenn die Leute hiermit interagieren oder so?
Schon, einige definitiv. Der Punkt ist nur, bei einem Krankenhaus zum Beispiel ist Interaktion das the whole thing. Da gibt's einfach niemand geht da aus Freude hin und niemand geht dahin, um sich passiv von irgendwas berieseln zu lassen. Und egal, ob du halt zu einem Psychiater gehst und dich von deiner Freddie Mercury Manie kurieren lässt oder ob du ein Clown bist, der durch ein Trauerzelt geschleust wird, das sind diese Interaktionen. Hier hast du, wir sehen im Trailer schon, keine Ahnung, einen Steinzeitcomputer, der wortwörtlich aus Stein ist und dann siehst du ein kleines Kind, was auf den Tasten rumspielt und so. Das kannst du natürlich machen, aber was, wenn ich mir dann hier wie in Berlin im Naturkundemuseum so ein Tristan Otto, so ein T-Rex-Skelett irgendwie hinbaue und tanzen die dann darauf rum, reiten die das Ding? Ist das irgendwie, I don't know.
Also ich meine, sowas finde ich auch lustig, ne, wenn es dann so Vorfälle gibt, wo Leute Sachen kaputt machen oder sich an Exponate rantrauen, an die sie nicht ran sollen. Also sowas könnte ich mir hier auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, da haben sie schon genug Möglichkeiten. Ich habe da auch grundsätzlich das Vertrauen in dieses Studio, dass sie da was Lustiges draus machen. Museum wäre wirklich nicht das erste gewesen, an das ich gedacht hätte. Und ich habe mal überlegt und nachgeschaut und gegoogelt, gab es schon mal einen Museumsmanager? Fällt dir ein Spiel ein, wo du ein Museum gemanagt hast?
Nicht spontan, nein.
Nee, nicht wirklich. Mir fallen halt so Sachen ein wie in Animal Crossing, das Museum, das du da befütterst oder sowas. Aber ansonsten habe ich mal gegoogelt, finde dann so Spiele wie Mega Aquarium, wo du so ein großes öffentliches Aquarium hast, was so ein bisschen in die Richtung geht, gibt's auf Steam. Dann gab es ein in Early Access geplantes Spiel namens Mondo Museum, wo aber das kleine Team 2021 die Entwicklung gestoppt hat. Das sah aber tatsächlich recht ähnlich aus zu dem, was wir hier mit Two Point Museum haben. Oder Museum Keeper auf Steam, was aber eher so ein Dungeon-Crawler-Spiel ist, wo du dann parallel ein Museum aufbaust. Und ein Spiel habe ich gefunden namens Idle Museum Tycoon, das ist ein Mobile-Spiel, wo du halt nicht so wirklich viel machst. Aber
Ansonsten, wenn ich an Museen und Unterhaltungssoftware denke, denke ich eher an interaktive Museen. Sachen, wo du dir selbst virtuelle Exponate anguckst oder so. Dann gibt's ja inzwischen
selbst in Assassin's Creed, ne, wo du diese Spezialmodi hast, die so museumsartig funktionieren.
Und das hat Tradition. Das geht zurück bis zu den Zeiten von Microsoft Encarta, das einen Museumsmodus hatte und so weiter.
Das fand ich früher so geil.
Die alten CD-ROMs. Ja, sobald die Kapazität da war für irgendwie komplexere 3D-Objekte und hey, guck mal, das hier sieht so ein bisschen aus wie ein Museum, haben Leute das auch versucht. Aber spielerisch, so es zu verspielen, ist eher eine Seltenheit. Und insofern ist es ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie ein gutes Spiel daraus machen können, weil sie bislang schon gute Spiele machen. Aber sie werden definitiv, glaube ich, eine andere Dynamik anstreben müssen als bei Hospital und Campus.
Wäre auch schön, wenn es eine andere Dynamik hat, wenn es sich wenigstens ein bisschen anders anfühlt. Ich meine, das Grundsätzliche, ne, die Art und Weise, wie sich Two Point Hospital und Campus anfühlen, finde ich immer toll. Die Art und Weise, wie das alles so haptisch ist, wenn du Sachen aufploppst in die Gegend und Sachen baust. Und hier jetzt nochmal dieser erhöhte Fokus auf Deko, der auch viel mehr Sinn ergibt in einem Museum, da wirklich zu dekorieren und so, das anschaulich zu gestalten, kann ich mir schon ganz lustig vorstellen.
Auf jeden Fall.
Hat noch keinen Release-Termin.
Es drängen sich aber natürlich Fragen auf, wie zum Beispiel, wenn jemand in meinem Museum stirbt, wird er zu einem Geist? Und
so was muss doch passieren, oder?
Naja, ich meine,
kannst du ihn dann ausstellen?
Echte Skelette. Ah, das Exponat ist so. Und dann natürlich die große Frage, werde ich auch in meinem Museum ungefähr 30 generelle Arztpraxen brauchen, damit ich den Diagnoseansturm überleben kann.
Das habe ich so gehasst in Two Point Hospital.
Das war wirklich, also das ist eine Dynamik, die ich bis heute nicht verstehe. Warum soll man so viele General Practitioners, um die Patienten durchzuschleusen?
So much. Na gut, das soll es erstmal gewesen sein. Two Point Hospital soll für PC, PS5 und Xbox rauskommen.
Museum.
Hat wie gesagt, Museum, Verzeihung, Dankeschön. Hat wie gesagt noch keinen Release-Termin. Mal gucken. Ich schätze mal nächstes Jahr. Also wenn es dieses Jahr rauskommen würde, hätten sie, glaube ich, schon gesagt, dass dieses Jahr rauskommt.
Ja, kann sein.
Kommen wir zur zweiten Neuankündigung aus der letzten Woche. Ein Spiel, über das ich mich gefreut habe, weil ich den Vorgänger durchaus mochte. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt auf dem Schirm hattest, Leo.
Nicht im Mindesten.
Lonely Mountains Downhill bekommt nämlich ein Sequel namens Lonely Mountains Snow Riders. Lonely Mountains Downhill war ein Spiel von vor ein paar Jahren vom deutschen Entwickler Megagon Industries, die da ein richtig cooles Spiel gemacht haben. Das war so ein bisschen Trials-artige Physik, aber in einem Spiel, wo du aus einer Top-Down-Perspektive mit einem Mountainbike einen Berg runterfährst. Mhm. Und es gab einen vorgefertigten Pfad, aber du konntest auch ganz viel abkürzen, aber dadurch, dass das so physikbasiert ist, wenn du abgekürzt hast und hast beschleunigt und bist halt volle Kanne gegen einen Stein gefahren, war dein Fahrradfahrer einfach kaputt. Und dann musstest du das nochmal machen. Und das hat aber einen sehr hohen Sog, so einen Time-Trial-arcadigen Sog ausgelöst. Und jetzt gibt's das Gleiche mit Snow Riders oder zumindest etwas, das sehr ähnlich aussieht, nur als Ski-Abfahrtsspiel. Aber wieder in dieser Low-Poly-Optik, wieder auch mit dem, wie ich finde, ziemlich guten Sounddesign, was man hier schon ein bisschen merkt. Und ich finde, der Schnee sieht richtig schön aus. Mhm. Freue ich mich tatsächlich drauf.
Ich kann mich erinnern, dass ihr den Vorgänger tatsächlich in einem Stream mal gezeigt hattet.
Genau,
und ich habe beim Zugucken schon hohen Blutdruck bekommen. Das ist eins von diesen Spielen. Ne? Also so ein bisschen so ähnlich wie eben auch Trials und so. Das ist eins, wo man mindestens anfangs, wenn man sich noch nicht eingewöhnt hat oder so, alle 5 Sekunden auf die Fresse fliegt. Und man sieht es hier auch schon ein bisschen. Ne? Also es ist hier so angedeutet, so ein bisschen diese Crash- und Ragdoll-Nummer.
Genau.
Ist hier definitiv mit
auch
drin.
Ein bisschen Blut. Also es ist auch, du zuckst so zusammen, wenn dein Charakter volle Kanne irgendwo gegenfährt.
Schon. Aber dafür hast du wirklich stimmige, knirschende, mit knirschendem Schnee versehene Skipisten und coole Sprünge, kleine Gags sind schon jetzt absehbar und drin. Und ja, nee, also es sieht, ist jetzt nicht flüssiges Gameplay, das wir da sehen oder so. Es ist schon so ein bisschen zusammengeschnitten für einen Trailer. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ungefähr so sein wird.
Ja, also ich glaube, das ist halt so ein sehr straightforward Sequel, so ein Ding von wegen, wir machen jetzt noch ein Lonely Mountains, aber diesmal halt mit Schnee.
Mhm.
Und dadurch ist die Dynamik ein bisschen anders und ich schätze mal auch die Physik, wie es sich dann anfühlt, ein bisschen anders, weil ja nun mal Skifahren ein bisschen was anderes ist als Fahrradfahren.
Ein bisschen.
Und da habe ich dann aber trotzdem Interesse dran. Ich finde, das ist sehr cool. Es hat noch kein Release. Sie sagen 2024 ganz grob. Würde ja passen, wenn es eher so Richtung Winter rauskommt. Bisher für Steam angekündigt. Und da bin ich zumindest gespannt drauf. Es gibt aber noch nicht viel mehr darüber hinaus. Ich schätze mal, jetzt auf der Gamescom werden wir noch ein bisschen mehr sehen oder Leute werden es auch vielleicht schon anspielen. Da habe ich jetzt gar nicht nochmal nachgeguckt, ob es da schon Termine für gab.
Mhm.
Aber ja, es ist halt sehr straightforward, ne? Und der Trailer ist ja auch relativ kurz.
Ich hätte gerne Matzes Einschätzung dazu, wie er die Schneespuren bewertet. Ich persönlich finde sie gut.
Die sehen sehr gut aus, würde ich auch sagen. Ist aber auch, also wenn du das verkackst bei einem Spiel, wo du im Schnee Berg runterfährst, das wäre nix.
Oh Tom, ich glaube, wir beide kennen Spiele, die sehr schneelastig sind und wo die Spuren jetzt vielleicht nicht so gut gelungen sind.
Hier finde ich, sieht allein schon der Schnee toll aus.
Das ist richtig.
Glitzern ist super.
Ja, das Spiel ist auch, es hat eine Förderung erhalten vom Bundeswirtschaftsministerium.
Der erste Teil war auch irgendwie gefördert.
Ja.
Ist ja oft so bei den Deutschen.
Insofern ist es auch kulturell wertvoll und wir möchten euch an dieser Stelle empfehlen, wenn ihr Schnee mögt und Ski mögt und Sachen mögt, die vom Bund gefördert sind, dann haltet mal die Augen offen.
Der kulturelle Wert von Bund geförderten Sachen muss nicht immer vorhanden sein.
I didn't say that.
So, wir kommen zum nächsten Titel, einem Release bei uns im Westen. Das Spiel ist nämlich schon in Japan erschienen. Wir reden von einem Titel, der bei uns einfach nur als Bakero erscheinen wird am 3. September. Und das ist sehr cool, weil als der damals auf der Nintendo Switch Nintendo Direct gezeigt wurde, wurde er nur in der japanischen Version der Direct gezeigt. Und schon damals haben wir dieses Spiel dann erwähnt und gesagt, ey, das sieht ja super cool aus, schade, dass wir das nicht bekommen. Mhm. Weil das ist in der Tradition der Mystical Ninja, a.k.a. der Goemon Reihe. Und das ist eine, die bei uns zumindest mit ein paar Teilen auch in Europa erschienen ist. Mhm. Deutlich zu wenige, weil es gibt sehr viele Goemon-Spiele da draußen. Und es hat im Original auch witzigerweise einen viel, viel längeren Titel. Ne? Bei uns haben sie das runtergekürzt auf Bakeru, weil der Charakter so heißt. Mhm. Und so heißt dann auch das Spiel. Im Original heißt es Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru Oracle Saitaro no Sainan mit zwei Ausrufezeichen.
Oh, Japan. Never change.
Die ganze Geschichte, die da erzählt wird.
Ja, für diejenigen, die Goemon nicht auf dem Schirm haben, also das sind ganz prinzipiell Top-Down Beat'em Up Brawler, Third-Person, so ein bisschen. Ja, ein bisschen Side-Scrolling und so. Und daran, wie schwammig das beschrieben wird, also schon allein Goemon beschrieben wird, merkt man auch, also, dass es hier wahrscheinlich ähnlich zugehen wird. Und siehe da, im Trailer sehen wir sehr, sehr viele und sehr unterschiedliche Spielelemente, die aufeinandertreffen. Wir sehen eben genau diese Action, bei der man sich manchmal fragt, ist es Side-Scrolling, ist es Top-Down, ist es mehr so Level-getrieben oder ist es mehr so Beat'em-up-Scroll-mäßig? Wir sehen Kart-Passagen, wir sehen, was sehen wir alle? So
Shoot'em-up.
Shoot'em-up-Passagen.
Dann ein klassisches Platforming eher. Ein paar der Sachen sehen, finde ich, aus wie Spiele aus Takeshi's Castle.
Ja, schon.
Weißt du, so wie Hindernisparcours. Es hatte auch so ein ganz cuten Setup. Du, Oracle Saitaro heißt der Antagonist in dem Spiel. Der hat so ein böses Festival, was er abhält. Und du kämpfst gegen Festivaltruppen. Mhm. Es wird übrigens auch nur englische Texte haben und halt japanische und chinesische, aber es wird keine deutsche Version von dem Spiel geben, so wie ich das gesehen habe, was ein bisschen schade ist. Und du reist durch ganz Japan und zwar durch alle 47 Präfekturen und das Spiel. Also sie sagen auch in der Beschreibung vom Spiel, es wird über 50 Stages geben. Also jede dieser Präfekturen ist eine einzelne Stage, die dann halt irgendwas Einzelnes macht. Also es ist, wirkt wirklich wie so, wir schmeißen mal alle Gameplay-Elemente an die Wand und gucken, was wir umsetzen können.
Ich freue mich auf die Äpfel in der Aomori-Stage. Ja, wie auch immer. Das ist, ja, und es ist sehr tief in japanischer Kultur, wohlgemerkt verfremdeter japanischer Kultur, aber schon japanischer Kultur verankert. Unter anderem auch dadurch, dass der Hauptcharakter, glaube ich, ein Taiko-Trommler ist. Ne? Also er hat so Taiko-Trommelsticks. Genau. Und es gibt auch immer wieder irgendwie so kleine, also natürlich musikalische Stings, aber auch optische Anspielungen darauf, dass er da irgendwas trommelt, wenn er irgendwie eine Combo macht oder so. Es ist interessant und es hat halt diesen cartoonigen, ein bisschen deformierten Goemon-Stil auch. Also nicht ganz so hart wie im Goemon, schon ein bisschen.
Ja, würde ich auch sagen.
Bisschen humanoider, ein bisschen echter, aber definitiv immer noch stilisiert.
Es erinnert aber visuell sofort an Goemon, an Mystical Ninja. Und das sage ich als jemand, der diese Spiele nie gespielt hat.
Ich auch nicht.
Ich habe nicht ein Goemon-Spiel gespielt. Ich habe gesehen, es sind tatsächlich so um die 5 bei uns rausgekommen, verteilt auf Super Nintendo, auf Game Boy und auf N64. Und ich wollte damals das N64-Spiel auch immer haben. Ich fand das da immer toll aus in dem Cover, dieses sehr prägnante Character-Design, weiß nicht, es hat irgendwie zu mir gesprochen. Ich hatte es aber nie.
Ja, das sind so Spiele, die sieht man und also entweder man vergisst sie halt total oder dieser Stil brennt sich irgendwie ein und man sagt, oh, das ist Goemon.
Ja.
Und du siehst später einen Screenshot und weißt, was für ein Spiel es ist, obwohl du es nicht gespielt hast. Und das hier, also ich habe diesen Trailer geguckt und mitten im Trailer hast du dann gesagt, das ist übrigens von dem Macher von Goemon. Ich so, no shit, Sherlock.
Ja,
weil man sieht's sehr, sehr deutlich.
Dazu muss man sagen, Goemon kam damals von Konami und von Konami kommt das Spiel hier nicht, es kommt von Goodfeel. Das sind Leute, die schon oft mit Nintendo zusammengearbeitet haben. Die wurden 2005 gegründet von halt Ex-Konami-Entwicklern. Und die haben so Spiele gemacht wie Wario Land Shake It, Kirby und das magische Garn, Yoshi's Woolly World und Yoshi's Crafted World, Kirby und das vergessene Land und Princess Peach Showtime, was ja gerade erst rausgekommen ist und was auch so eine sehr Varieté-Anleihe hat, was das Game Design anbelangt, indem man nämlich in jeder Stage was anderes macht. Habe ich selber aber auch nur die Demo von gespielt. Und auch von diesem Spiel, von Bakeru, gibt es eine Demo. Die habe ich schon runtergeladen, habe sie aber selber noch nicht gespielt. Also da kann ich euch jetzt noch nicht einen Eindruck von geben. Was ich aber interessant finde, ist, dass diese Ex-Konami-Leute halt Shigeharu Umezaki und Etsunobu Ebisu waren, die halt früher an Castlevania unter anderem, aber eben auch an Ganbare Goemon mitgearbeitet haben und diese Reihe halt betreut haben bei Konami. Und da habe ich dann mal nachgeguckt und es gibt unfassbar viele Goemon-Spiele. Also wirklich auch sehr viele, die wir nicht bekommen haben. Weißt du, rate mal, wann das letzte Goemon-Spiel erschienen ist.
It's been a while. 2003.
Ah, ein bisschen jünger ist es schon. 2009 ist es erschienen. Und was glaubst du, auf welcher Plattform?
Auf dem Atari Jaguar.
Ich gebe dir einen Tipp. Es ist von Konami.
Oh, es ist ein Pachinko.
Es ist ein Slot Machine.
Nice. Es ist von Konami und direkt in meinem Kopf so. Ja. Oh.
Ding, 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 hit the lever.
I see. Okay.
Ja, es heißt Ganbare Goemon Pachisuro 2. Also es ist schon das zweite dieser Slot Machines, da gibt es mehrere von. Das letzte richtige Spiel in Anführungszeichen war 2005 auf dem DS. Hm. Also die Reihe liegt tatsächlich schon sehr lange brach, will ich damit sagen.
Irgendwie, so diese Reihe hätte ich total mit dem 3DS oder mit dem DS assoziiert.
Ich finde auch auf der Switch wäre das eigentlich, also weiß ich nicht. Ich verstehe total, dass dann die Originalleute sagen, wir machen es jetzt halt einfach selber. Komm, komm, wir machen jetzt einfach selber ein Spiel.
Das ist so wie das ist so ein bisschen wie Mighty Number 9, wo einfach die Originalleute sagen, komm, wir machen das jetzt richtig.
Ja, ich hoffe, es ist besser als das. 3. September ist der Release, 40 Euro soll es kosten. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich will die Demo dann nachher oder morgen, muss ich das unbedingt mal anspielen. So, Leo, der große Titel, der ein Update bekommen hat aus der letzten Woche, war Dragon Age The Veilguard, ne, berühmterweise umbenannt in Dragon Age The Veilguard. Es hieß ja mal Dreadwolf. Was finde ich immer noch der elegantere Titel war. Das hat jetzt ein Release-Datum bekommen, zusätzlich zu einem Release-Trailer. Mhm. Und zwar wird es an Halloween erscheinen. Am 31. Oktober ist der offizielle
spooky.
Erscheinungstermin von Dragon Age, was sich irgendwie falsch anfühlt, finde ich. Geht's ja auch so? Ich habe das Gefühl, nur Horrorspiele dürfen an Halloween erscheinen.
Das ist, also meine erste Assoziation, als ich das gehört habe, ist das, was ich dir vorhin gesagt habe. Das ist nämlich mein letzter Arbeitstag in meinem aktuellen Job. Ich habe meinen Job gekündigt und das ist mein letzter Arbeitstag. Insofern ist meine erste Assoziation nicht Halloween. Nee, da bin ich nicht ganz so dogmatisch wie du, glaube ich.
Okay, naja, ich bin ja auch nicht, also ich will das niemandem verbieten, ist ja okay. Meine Assoziation ist nur eine andere, wo ich mir so denke, da dürfen eigentlich nur Horrorspiele.
Aber vielleicht wird es spooky.
Vielleicht wird es auch sehr spooky, genau. Also der Trailer, der jetzt rausgekommen ist, ist nicht spooky, der ist unfassbar epic. Es gab ja davor schon mal einen Trailer, wo die Leute wirklich kein Fan von waren, weil die es sehr in so eine marvelige Pop-Hollywood-Richtung ging. Und das jetzt ist so ein richtig klassischer, epischer Videospiel-RPG-Trailer. Ja. Das Spiel soll ja erscheinen für PC, PS5 und Xbox. Und in diesem Trailer gibt es auch so ein paar interessante Story-Sachen. Zum Beispiel wurde Morrigan revealed. Mhm. Morrigan kehrt zurück. Und das ist ja ein Fan-Favorite.
Sie versuchen Fan-Favorites in die Öffentlichkeit zu tragen. Es ist fast, als ob sie versuchen, den Leute wiederzugewinnen, nachdem sie vorher vielleicht ein paar Leute verloren haben. Es ist jetzt nur so ein
unter anderem 50 ihrer MitarbeiterInnen.
Ja, das
so
auch.
Viele Leute gekündigt haben.
Das
ja,
auch,
ja, also Morrigan ist natürlich so dann der, also ich weiß nicht, ob man es Fanservice nennen will. Es kommt sehr darauf an, wie integral sie in die Story eingebaut ist. Aber dass ein Charakter wie Morrigan zurückkehrt, wundert mich überhaupt nicht. Ich staune tatsächlich, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis wir sie gesehen haben. Aber wir hatten ja schon Varric die ganze Zeit dabei. Wir hatten Harding, die ja auch aus den vorherigen Teilen ist und noch ein paar kleinere andere Charaktere hier und da.
Aber Morrigan ist ein OG. Varric kam erst später hinzu.
Und hat ja auch in Inquisition nur so eine Nebencharakterrolle gespielt. Ja. Ne? Und Inquisition war halt das letzte große Dragon Age. Und ich habe bei mir so ein bisschen gemerkt, Leo, dass Inquisition und diese Zeit, die seitdem vergangen ist, weil man muss dazu sagen, Inquisition kam 2014 raus. Also das wird jetzt 10 Jahre alt, das Spiel. Und seitdem hatten wir kein neues Dragon Age. Und damals war ich halt super drin in dieser ganzen Geschichte. Ich habe Origins absolut geliebt. Dragon Age 2 war eine Enttäuschung. Ich finde die Story in Dragon Age 2 aber immer noch interessant. Und Dragon Age Inquisition war eigentlich auch eine Enttäuschung, aber ich finde die Story immer noch interessant. Also es ist immer so, spielerisch hat mich die Reihe dann eigentlich verloren. Und als ich jetzt in den letzten Monaten auch nochmal versucht habe, Dragon Age Inquisition nochmal zu spielen, habe ich sehr schnell wieder gemerkt, boah, nee. Diese Struktur mit den super offenen Welten und dann diesem Power-Limit, das du immer erreichen musst, bevor du mit der Story weitermachen kannst, das fand ich echt nicht gut. Also das ist echt eine Mechanik, die mir nicht gefällt. Da ist mir das lineare Origins deutlich lieber.
Ein Konzept, das BioWare mehr als einmal auf die Füße gefallen ist. Man fragt sich, wie viele Füße sie sich brechen wollten mit diesen komischen generierten Open Worlds.
Sie sagen ja jetzt schon, dass es anders ist. Ne? Also Also das, wie sie das, die Struktur von The Veilguard beschreiben, klingt eher wieder wie in Origins, wo du aufeinanderfolgende Gebiete hast, die auch mal ein bisschen größer sind, wo es dann auch mal Sidequests gibt, aber nicht dieses unglaublich freie Konzept wie aus einem richtigen Open World. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut.
Ja, sure. Aber wie gesagt, also erzählen können sie viel. Und
natürlich.
Dieses ganze, hey, hört mal, wir machen Folgendes und dann kommen zufälligerweise Sachen, die immer das genaue Gegenteil von dem sind, worüber sich Fans beschwert haben, ist halt super transparent. Ne? Das ist alles gerade Marketing. Und letztendlich, the game is the thing. Wenn es raus ist, dann können wir uns das angucken, weil im Vorfeld klang auch an Inquisition vieles interessant, im Vorfeld klang von Dragon Age 2 vieles interessant und so. Aber so große und komplexe Spiele, da greifen so viele Schrauben und so viele Muttern ineinander und das, was am Ende dabei rauskommt, kann an vielen kleinen oder an wenigen großen Sachen sehr kranken. Und ja, da total. Muss man halt jetzt erstmal gucken, was das ist. Weil wir leben nicht nur in der Post-BioWare-Hochphasen-Ära, und zwar deutlich danach, wir leben auch zum Beispiel in der Post-Baldur's Gate 3-Ära. Du musst mit Rollenspielen schon was machen. Du kannst jetzt nicht einfach so, ja, wir sind der Platzhirsch und wir sind die eine große Nummer im RPG-Sektor oder so. Die Zeiten sind jetzt auch gerade nicht. Also die müssen sich schon ranhalten.
Ich meine, reagieren konnten sie ja jetzt auf Baldur's Gate 3. Schwierig, glaube ich. Also dafür ist das dann zu sehr in der Entwicklungszeit drin gewesen. Aber natürlich ist die Erwartungshaltung von den Leuten draußen eine andere geworden inzwischen. Und ich verstehe die Skepsis durchaus. Wir haben ja, als wir das letzte Mal über Dragon Age The Veilguard geredet haben, als dieser Namenswechsel stattfand und als der eine Trailer rauskam und dieser Gameplay-Reveal, da hatte ich auch noch mal ein bisschen die Entwicklungshistorie aufgebrochen, weil das Spiel wirklich sehr große Probleme hatte in seiner Entwicklung, weil es komplett anderes werden sollte. Der ehemalige Leadwriter ist nicht mehr da, viele aus dem alten Team sind nicht mehr da. Also auch bei mir ist diese Skepsis durchaus noch vorhanden, dass ich Angst habe, dass das Writing sich nicht richtig anfühlt, dass das Spiel, die spielerischen Systeme keinen Spaß machen, weil in dem Gameplay-Reveal, den wir vor ein paar Wochen und Monaten hatten, sah das Spiel relativ simpel aus in der Art und Weise, wie es sich gespielt hat. Also eher wie so ein Action-RPG, aber auch da eher wie ein simpleres. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor. Ich muss aber sagen, was diesen Story-Setup angeht und das Szenario, habe ich mich jetzt halt noch mal ein bisschen reingelesen, habe mir noch mal, weil eigentlich wollte ich Inquisition noch mal spielen damals, um die um Trespasser mal nachzuholen, den DLC, weil der unglaublich wichtig sein soll für die Story. Und hatte ich da aber wirklich keine Lust mehr, Inquisition zu spielen. Also habe ich mir so eine Filmversion davon angeguckt, um endlich mal diese Story zu erleben von Trespasser. Und die ist halt richtig cool. Da geht's halt um Solas und um den Fate, ne, diese Parallelgeisterwelt oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte und wie die entstanden ist und wie Solas damit zusammenhängt und was seine Motivation ist, was sein ganzes Ziel ist. Und am Anfang von The Veilguard haben wir schon gesehen, in dieser einen Gameplay-Demo unterbrechen wir halt ein Ritual, was Solas vollführt, was dann wiederum zur Folge hat, dass unter anderem neue Bad Guys in die Welt kommen, was ich ziemlich lame fand, als ich es das erstmal gesehen habe. Jetzt mit dem Kontext finde ich es ziemlich cool, weil ich jetzt weiß, was da eigentlich passiert ist. Und das finde ich total interessant. Es gibt schon so Sachen, wo Leute auf Dinge zeigen, die irgendwie in Dragon Age 2 passiert sind. Da gibt's ja den, kennst du noch Sandal, den Charakter? Der Enchantment?
Ja.
Zwerg? Der hat halt in Dragon Age 2 so einen Satz gedroppt, der heißt einfach nur: One day the magic will come back, all of it. Everyone will be just like they were. The shadows will part and the skies will open wide. When he rises, everyone will see. Und das ist total random. Das ist eine super geringe Wahrscheinlichkeit, dass Sandal das sagt in Dragon Age 2. Und es ist halt wie so eine Prophezeiung. Und David Gaider hat damals gesagt, das hat er reingebaut, weil er schon so ungefähr wusste, wo die Story hingeht von Dragon Age und was sie damit planen. Und das scheint immer noch das Gleiche zu sein, weil diese ganzen Sachen kannst du jetzt auch ummünzen auf das, was du in The Veilguard rein interpretieren kannst. Und das finde ich sehr spannend, dass wir dann auch, ne, so sehen, wie Harding plötzlich Magie wirkt, obwohl sie ein Zwerg ist. Und was ich auch sehr lustig finde in den Kommentaren von dem Trailer, wie sich jeder Sorgen macht um Varric, weil wir von Varric nur Szenen sehen aus diesem Anfangskapitel, aus diesem Anfangsgameplay, das wir schon vorher gesehen haben. Und die Leute glauben, dass so eine große Zielscheibe über seinem Kopf schwebt als ein mögliches dramatisches Element.
Tragischer Tod in 5, 4, 3. Ich find's gut, dass du jetzt gerade auch nochmal mit diesem Hintergrundmaterial da jetzt mehr rausziehen kannst und mehr Zugang findest. Meine Gegenfrage wäre aber, Glaubst du, dass es Leuten da draußen auch so geht? Meine große Frage bei all diesem Zeug, wenn ich höre, es geht wieder um den Dreadwolf und es geht um diese Elemente, die vorher drin waren oder so, does anybody still give a shit?
Das ist die große Frustration an diesem Spiel, finde ich. Das hat so lange gedauert. Es sind 10 Jahre vergangen seit Inquisition.
Und noch länger seit den Spielen davor, wo viele dieser Sachen etabliert wurden.
Genau, ja. Also das Original Origins ist halt von 2009.
Ja, und dann, wie du sagst, also Inquisition war ja jetzt auch nicht universell beliebt. Es gibt Leute, bei denen hat es besser funktioniert als bei dir oder mir, aber ist ja jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, oh mein Gott, Inquisition, bester Teil der Reihe, I love it. So war es ja nur auch nicht. Das war durchaus ein kontroverses Spiel in vielerlei Hinsicht. Wären sie nicht besser dran gewesen, im Dragon Age Setting einfach eine neue Story zu erzählen? Eine andere Story?
Das ist, finde ich, eine sehr gute Frage, weil ich frage mich auch, weißt du, in Baldur's Gate 3 heißt zwar 3, aber du brauchst halt überhaupt kein Baldur's Gate gespielt haben. Du brauchst nicht mal Dungeons & Dragons Erfahrung haben und kannst mit dem Spiel anfangen und hast Spaß an der Geschichte.
Wenn du es hast, dann sind Dinge für dich drin.
Genau.
Aber du brauchst es nicht.
Exactly. Und hier ist es so, ich hätte es total verstanden, wenn man gesagt hätte, nee, wir starten einfach nochmal neu. Oder wir rollen einfach generell nochmal ein bisschen von vorne auf, um Leute mehr reinzubekommen. Und es kann ja sein, dass es irgendwie eine Art von Vorgeschichte gibt, wo sie versuchen, dir das alles zu erzählen. Aber wenn du es einfach nur erzählt bekommst, dann ist der emotionale Impact halt kaum vorhanden. Und ich weiß nicht, wie sehr diese Story dann funktioniert für Leute, die nicht die Erfahrung haben mit dem vorherigen Dragon Age. Und da finde ich es einerseits so frustrierend, dass es jetzt so lange gedauert hat, dass bei mir auch schon so viel dieser Leidenschaft, die ich mal hatte, verblasste von Dragon Age im letzten Jahrzehnt. Andererseits finde ich es auch irgendwie respektabel zu sagen, nee, wir machen das weiter. Wir wollen die Geschichte schon weitererzählen. Finde dann aber schade, dass die OriginalautorInnen nicht mehr dabei sind und dass das so ein Hin und Her ist mit der Belegschaft bei BioWare. Ja, deswegen, da ist bei mir auch noch viel Skepsis.
Ja, also ich bin definitiv wieder, I'm ready to be hurt again. Also ihr könnt mit dem nächsten Dragon Age, könnt ihr jetzt wieder um die Ecke kommen und könnt, vielleicht ist es diesmal, vielleicht finden wir diesmal zueinander. Denn ich, bei mir war es noch viel extremer als bei dir. Ich nicht, weil ich Dragon Age Origins lieber mochte als du. Ich glaube, niemand mag Dragon Age Origins lieber als du. Aber bei mir, mich haben halt 2 und Inquisition in so einem hohen Maße verloren, dass ich halt wirklich einfach nur gesagt habe, okay, that's it, ich habe kein Interesse mehr da an der Sache. Mhm. Und dann habe ich mich Mass Effect zugewandt, wo glücklicherweise nie eine Enttäuschung passiert ist. Jedenfalls.
Schwein gehabt.
Und insofern, aber es ist genug Zeit vergangen. Aber meine Sorge zum Beispiel ist jetzt wirklich, ich installiere das und werde ich zugebombt mit einer Story, die ich A, vielleicht schlechter verstehe oder so, und B, about which I don't give a rat's ass. Das ist halt so, ne, also.
Ich finde, eine Alternative ist auch noch, dass sie quasi anfangen mit einer Geschichte, die auf dem vorherigen aufbaut, das dann relativ schnell wegarbeiten, um dann ihre neue Geschichte zu erzählen. Das finde ich dann ist auch so eine blöde Zwischenlösung.
Ja, es gibt diese extrem transparent getarnten soften Reboots.
Genau.
Ne? Dieses, was im Wesentlichen, was zum Beispiel, was wir dieses Jahr mit Dragon's Dogma 2 hatten, was de facto einfach ein Remake von 1 ist in großen, in vielerlei Hinsicht und so, dass sie einfach, I don't know, aber dafür lehnen sie sich jetzt halt schon sehr hart auf dieses Ritual, was unterbrochen wird und auf Solos
Es sind auch so viele Elemente im Trailer drin, wo ich das Gefühl habe.
Guck mal, Morrigan!
Wo ich das Gefühl habe, nee, das hätte jetzt auch 4 Jahre nach Inquisition erscheinen können.
Ja.
Weißt du? Und es hätte sich als schlüssiges Sequel basierend auf den Story-Elementen angeführt. Der Ton ist ein bisschen anders, der Stil ist ja auch ein sehr anderer.
Schon.
Es hat ja ein bisschen mehr, fast schon wie so einen gezeichneten Stil an manchen Stellen. Finde ich ganz interessante Texturarbeit, die da betrieben wird. Ich würde es auch so formulieren. Ich bin bereit, wieder mich zu öffnen für dieses Dragon Age, was sie da machen. Aber die Skepsis kann ich nicht ablegen. Also ist mir die Entwicklungsgeschichte zu bewusst. Dafür sind 10 Jahre eine zu lange Zeit für ein Sequel.
Und man muss immer bedenken, Dragon Age existiert ja nur auch nicht in einem Vakuum. Und der nächste Schritt, wenn du über den Tellerrand hinaus guckst, ist halt, was hat BioWare sonst noch so in der Zwischenzeit erlebt? Und da hatten wir das Mass Effect Andromeda-Debakel, wir hatten Anthem und diese ganze Nummer.
Aber
BioWare müssen sich auch einfach erstmal wieder beweisen.
Ja.
Nicht nur Dragon Age muss zeigen, oh, Dragon Age kann noch was reißen, sondern auch BioWare müssen einfach langsam aber sicher mal zeigen, hey, wir können immer noch gute Spiele, die Leute abholen.
Das Absurde ist bei Andromeda und auch bei Anthem war ich dann wieder andersrum, wo ich so dachte, die spielerischen Elemente hier drin gefallen mir richtig gut, wo Gameplay-Sachen aufgemacht wurden, vor allem in der Mobilität in diesen Spielen, die ich richtig cool finde. Es macht richtig Spaß. Und dann hast du aber das Problem mit dem Undercooked-Szenario und einer Story von, also gerade in Andromeda ist ja viel, ein großes Problem der Story ist ja Been There, Done That. Also, dass sie eigentlich einen spannenden Setup haben, aber damit nicht viel machen. Und ja. Mal gucken.
Es ist eine Chance.
Es ist eine Chance. Und parallel entwickeln sie auch noch Mass Effect. Ne? Wir wissen ja, dass ein neues Mass Effect kommt und das so.
Es ist wie gut. Ich habe in den letzten Jahren immer mehr so eine, jetzt auch angesichts von anderen Spielen, die mir mehr am Herzen liegen, wie Vampire Bloodlines und sowas, habe ich in den letzten Jahren wirklich versucht, so eine Philosophie für mich, so eine Grundeinstellung zu adaptieren in Richtung. Du hast nichts zu verlieren. Wenn es cool wird, dann hast du ein tolles Spiel gewonnen. Und wenn es scheiße wird, dann gehen dir die alten Spiele dadurch nicht weg, nicht kaputt. Du hast deine Erinnerungen, du hast deine Einflüsse und es gibt mehr als genug tolle Spiele auf dieser Welt als das. Ich meine, ich wünsche durchaus BioWare, dass sie da vielleicht nochmal, dass sie wieder lernen, wie sie so Blitzableiter werden und dass der Blitz einschlägt, weißt du? Genau. Das würde ich ihnen nochmal gönnen, aber
Ich hoffe es natürlich auch. Ich finde halt immer schade in dieser Situation, weil es stimmt natürlich, die an den alten Spielen wird jetzt nicht groß gerüttelt oder sowas, die habe ich dann immer noch, aber bei so einer Reihe wie Dragon Age, wo das so eine durchwachsene Historie ist und eine nicht fertig erzählte Geschichte, tut's dann trotzdem weh, wenn das jetzt scheiße wird.
Glaubst du, dass Velgard das fertig erzählt? Because I don't.
Das ist auch eine gute Frage. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Na gut, wir lassen es auf uns zukommen. Wir wissen zumindest, wann es kommt. Am 31. Oktober ist also auch nicht mehr mega lange hin. Und ich schätze mal, jetzt wird es nicht nochmal verschoben, weil das wäre ganz schön Panne.
Da wir gerade bei Spielen sind, die schon lange erwartet sind und wir wussten nicht, welches Datum.
Ja, wir kommen zu The Plucky Squire, ein Spiel, das wir auch schon lange auf dem Schirm haben.
So lange.
Und zwar auch schon in freudiger Erwartung, muss man ja sagen, weil es sieht hervorragend aus. The Plucky Squire ist so ein Spiel, wo ihr manchmal aus Sidescroller, manchmal aus so einer eher Top-Down-Ansicht einen Plucky Squire spielt, einen so einen kleinen Rittersjungen, in sehr sympathischer 2D-Optik, die aber gemixt ist mit dreidimensionaler Optik, aber einfach ein sehr schöner Zeichenstil, der hier zum Einsatz kommt. Und du gehst halt durch so ein Buch durch und das ist ganz wunderbar. Also es gibt mir so ein bisschen Little Big Planet Vibes auch immer mal wieder, aber dann halt schon nochmal ein bisschen was anderes. Das kommt von James Turner, der war unter anderem zwischenzeitlich mal Art Director bei Pokémon, nämlich bei Pokémon Schwert und Schild, hat da ein paar wunderbare Designs beigetragen. Und dessen Stil mag ich total gern. Bin ihm auch damals, als ich noch aktiv auf Twitter war, dort gefolgt und habe mich immer gefreut, wenn der ein neues Artwork gepostet hat, sei es zu Pokémon oder irgendwas anderem gewesen. Und jetzt haben wir endlich einen Release-Termin für The Plucky Squire für sein eigenes Spiel, nämlich der 17. September. Also in ungefähr einem Monat können wir endlich The Plucky Squire spielen.
Es ist insane. Als du mir den Trailer gezeigt hast, war, glaube ich, das Erste, was ich gesagt habe, wow, wir haben schon so oft und so lange Sachen von The Plucky Squire gesehen. Ich hätte knall gedacht, das wäre schon raus.
Ja, es wirkt auch so, ne?
Also ich denke an Messen von vor anderthalb Jahren oder zwei oder irgendwas und dann alle schon so, oh, it's so fucking cute, weil das ist es wirklich, ne? Dieser Zeichenstil, es sind so ganz einfache Figuren, so ein bisschen in Richtung von einer Tim und Struppi so ein bisschen, ne? So diese, sie haben so Würstchennasen und so ein bisschen Knopfaugen und so und du hast diesen mit fast schon ein bisschen bleichen Farben, schon fast so ein bisschen wie ein Aquarell oder so, und dann diese Bilderbuchoptik und es ist sehr cute. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass spielerisch absolut nichts für mich sein wird, aber es ist sehr, sehr niedlich. Aber dennoch, Jesus Christ, wird es Zeit, dass dieses Spiel rauskommt.
Ja, es fühlt sich halt, also ich weiß nicht, ob es sich länger anfühlt, als es ist, weil ich habe gerade mal nachgeguckt. Der Announcement-Trailer ist vom 10. Juni 2022. Ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her, aber für ein Indie-Spiel halt.
Das sind über zwei Jahre.
Zwei Jahre, ja.
Also zumindest vermeintlich, ich weiß es natürlich nicht, aber für so ein vermeintlich kleines Spiel.
Ich habe das gleiche Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, wir haben das jetzt schon so oft gesehen, ich will es endlich haben. Ich glaube aber auch, weil es direkt am Anfang schon so fertig aussah.
Ja, vielleicht. Ja.
Weißt du, es sah sofort so, oh.
Die Grafik ist so fertig.
Fassbar polished. ich finde den Trailer auch ganz süß, wie der sich da den Release-Termin selber zusammenbaut. Und am Anfang ist nicht mal das Jahr 2024 da zu sehen.
Ansonsten, es hat halt vielleicht bedingt durch Szenario, dass er halt so ein kleiner Squire mit einem Schwert ist und so. Aber ich glaube auch durch ein paar Gameplay-Elemente, die man sieht, hat es ein bisschen Zelda-Vibes, zumindest für mich. Genau. Und dieses ein kleiner Held auf einem großen Abenteuer. Diese Nummer ist halt so das Hintergrundrauschen der ganzen Sache. Und ja, welcher September? 14.?
Es ist der 17.
Der 17. September. 17. Genau. September. Das ist nicht mehr allzu lang. Da können wir schön das durchspielen und dann können wir direkt zu Dragon Age Veilguard übergehen hinterher.
Das ist ein schöner Mix. Kommt für PC, PlayStation 5, Xbox und die Switch. Und damit sind wir durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Geht shoppen bei Amazon mit unserem Affiliate-Link. Besucht außerdem unseren Merchandise-Shop bei GetShirts. Dort gibt's T-Shirts, Hoodies, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked oder Time2-3-Logo oder auch Comic-Designs von uns. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf den YouTube-Kanälen von Hooked, unserem Let's Play-Kanal Time2-3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Zuletzt habe ich etwa den neuen PSVR 2 PC-Adapter live im Stream ausprobiert und direkt mal ein paar VR-Mods getestet zu Dark Souls, Dragon Quest 11, Tekken 8 und weiteren Spielen. Außerdem gab es auf Time2-3 neue Folgen, etwa mit Speckobst zum PS2-Weltkriegsschleichspiel Pilot Down Behind Enemy Lines, während parallel Apollo Justice mit Mats und mir weitergeht. Auf Patreon und Steady erschien derweil eine neue Ausgabe unseres Exklusiv-Podcasts Hooked on Topic, in der ich mich mit Björn aka Speckobst über die Faszination Retro Gaming unterhalten habe. Von unseren Konsolen-Setups über Ebay-Preise bis zur Emulation wird da alles Mögliche besprochen. 5 Euro SupporterInnen kriegen nicht nur diesen Podcast, sondern auch Early Access auf neue Folgen unserer Retro-Goti-Videos und zu Apollo Justice. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com/schuckt und steady.de/schuckt möglich. Wir freuen uns auf euren Support, auch durch positive Bewertungen des Podcasts oder Likes auf YouTube. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Ich mache einfach mal den Anfang, Leo. Ich habe nämlich ein Spiel gespielt.
Okay, fein. Ich weiß nicht, ob ich das nicht vielleicht ein bisschen unhöflich finde. Aber okay, ja, nee, mach
nur. Einfach, ich bin so gehypt über dieses Spiel, über das ich mit dir reden möchte.
Sure.
Weil ich mich da richtig gefreut habe, als das rausgekommen ist und als ich es angespielt habe und dann festgestellt habe, oh shit, das ist ja mega gut. Und zwar rede ich von Aero GPX. Das klingt erstmal nach nicht viel, aber das ist ein Indie-Spiel von primär einem Entwickler, aber der hat dann noch für den Soundtrack und einerseits und andererseits für das Art-Design Partner mit dabei. Das war ein Kickstarter-Titel. 2022 ist der Kickstarter gestartet. Damals gab es dann auch eine Demo dazu. Hat 118.000 Dollar erreicht, also wurde richtig erfolgreich. Und ist jetzt gerade im Early Access gestartet auf Steam. Das ist ein Rennspiel in der Machart von F-Zero X und F-Zero GX. Und zwar wirklich von diesen beiden Spielen. Die werden spezifisch genannt als Inspirationsquellen. Und ich kriege auch extreme F-Zero-Vibes, wenn ich das spiele. Und ne, ihr müsst euch vorstellen, F-Zero-Fans, ein gebeuteltes Pack. Seit Jahrzehnten warten sie auf das Sequel, das nicht kommen möchte. Letztes Jahr hat sich Nintendo einen kleinen Scherz erlaubt und F-Zero 99 released, einen Battle Royale F-Zero, wo die Leute dachten, was? Das war nicht, wonach wir gefragt haben. Ein Pixel-Art Battle Royale F-Zero hat sich rausgestellt, es war richtig gut. Es war ein richtig tolles Spiel. Deswegen trotzdem danke Nintendo, aber jetzt ein 3D-Teil. In der Zwischenzeit haben wir aber Aero GPX und das muss ich da in keinster Weise vor verstecken, weil das spielmechanisch einerseits so komplex ist, aber andererseits sich auch so unmittelbar gut anfühlt. Mhm. Selbst wenn du einfach nur ganz normal durch die Strecken rast. Du hast ja auch diese Gleitfahrzeuge, ne, die fast schon eher so flugzeugartig aussehen, sehr futuristisch, mit so einem Cell-Shading-Stil gerendert, was finde ich auch sehr schön aussieht direkt. Und sehr gut lesbare, sehr schön designte Strecken, die mal irgendwie 3 Loopings auf einmal haben. Mal sind es auch ja so Ringe, durch die du fliegst, also wo die Strecke unter deinen Füßen einfach aufhört und du dann durch Ringe fliegen musst, die dann auch verbunden sind mit so einer, ja, stellt's euch vor, wie so ein Rail, das so leicht durchsichtig ist, also einfach eine Linie, die sich durch die Luft zieht, die gibt dir quasi an, wo die Strecke lang geht, damit du nicht versehentlich nicht mehr weißt, wo es lang geht. Die existiert auch nicht physisch, also kannst du durch diese Linie durchfliegen. Und dann hast du so verschiedene Gameplay-Systeme, die dann sich schon ein bisschen abwenden von F-Zero. Weil in F-Zero ist es ja so, du hast Boost und wenn du boostest, verlierst du Leben. Das heißt, deine Lebensleiste bestimmt, wie oft du boosten kannst. Und dann gibt es Regenerationsstrecken auf der Strecke, die dein Leben wiederherstellen. Hier gibt es auch Leben und hier gibt es aber eine separate Boostleiste. Also das ist nicht miteinander verknüpft. Und dein Leben geht aber kaputt, wenn du von anderen Leuten gerammt wirst, wenn du gegen die Strecke ditcht oder sowas. Deswegen gibt es auch hier Regenerationsleisten. Es gibt aber noch separate Regenerationsleisten für den Boost. Und manchmal sind die direkt nebeneinander. Das heißt, du kannst nur auf einer von beiden fahren und musst halt sofort diese spielerische Entscheidung treffen, was will ich denn gerade.
Hat es kein Multitrack-Drifting, dass du sich so seitlich stellst und beide erwischt?
Man kann das so ein bisschen machen. Es gibt so Hyper-Drifting oder wie das heißt. Es gibt so verschiedene Mechaniken im Spiel. Aber ich glaube nicht, dass du beide gleichzeitig erwischt. Dafür ist dein Raumschiff, glaube ich, zu klein. Momentan gibt es 15 von 25 Strecken. Es gibt so einen Kampagnenmodus, wo du einerseits immer einen Grand Prix hast, wo du irgendwie 4 Strecken sind es, glaube ich, hintereinander fährst oder 5. Und aber auch separate Events, die dann mal einfach nur ein Einzelrennen sind. Manchmal ist es ein Duell gegen einen bestimmten Fahrer. Manchmal bist du wie so ein Testfahrer für einen neuen Gleiter, den du dann danach freischaltest, weil du schaltest ja auch neue Gleiter frei, die auch an Piloten gekoppelt sind. Also das sind dann auch sehr illustre Figuren. Das ist ja auch so ein Ding bei F-Zero gewesen, dass du sehr schräge Charaktere hast. Die Leute kennen eigentlich in der Regel nur Captain Falcon, aber es gibt alle möglichen dort.
Vielleicht noch gerade den, der auf Fox McClouds Vater basiert.
Genau, James McCloud oder diesen Goro-Samurai-Typen. Aber selbst da kriege ich schon die Namen nur noch schwer zusammen. Und hier hast du das halt auch. Hier gibt es dann halt einen, der heißt Jazz Big Boy.
Also das ist mein Spitzname im Berliner Nightlife.
Ja, das ist wieder Jazz. Und das ist sehr sympathisch. Die werden halt nicht groß charakterisiert, also die tauchen jetzt nicht im Spiel auf. Es gibt keine Sprachausgabe oder Story bisher und soweit ich weiß, ist auch keine geplant. Die sind eher so Flavor, weißt du? Und so ist es in F-Zero, ja, bis auf in F-Zero GX auch. In F-Zero GX hast du ja so einen Story-Modus, der absolut crazy bonkers ist. Den habe ich mal im Stream durchgespielt. Glaube, die Aufzeichnung davon ist auf Time to 3 momentan. Ja, und wie gesagt, das fühlt sich halt so toll an, weil du hast dann so Mechaniken, wo es irgendwie auch, es ist fast ein bisschen viel, aber es sagt dir am Anfang auch nur die Hälfte der Mechaniken, die es hat. Mhm. Ne, da hast du halt das Boosten, das ganz normal funktioniert, so wie die Janksters Boosten funktioniert. Wobei nicht mal unbedingt. Du kannst jetzt nicht den Boost-Knopf gedrückt halten und boostest durchweg, sondern du boostest immer so in Bursts. Und das zieht dann einen Teil der Boostleiste ab und dann kannst du es wieder regenerieren. Du hast so eine ganz spezielle Sache, wenn du in der Luft bist, wenn du springst, dann kannst du eine Taste gedrückt halten für so einen Drill Dive heißt das, glaube ich.
Okay.
Und dann geht dein Fahrzeug in einen Sturzflug, während es sich spiralförmig dreht.
Oh, okay.
Und wenn du dann im richtigen Moment loslässt, machst du eine Smooth Landing, kommt auch so ein kleiner Text, der sagt Smooth. Und dann kriegst du einen extremen Geschwindigkeitsboost, einfach durch diesen Sturzflug, den du gerade gemacht hast, der dann auf der Strecke beibehalten wird.
Oh, okay.
Und wenn du das dann noch mit Boosts verbindest und dann natürlich auch die Boost-Pads auf der Strecke richtig nimmst, dann bist du konstant über 2000 km/h oder was auch immer das für eine Einheit ist, die sie dort angeben, unterwegs. Oder 3000 oder 4000, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das dann ist. Auf jeden Fall fühlt es sich extrem schnell an.
Mm.
Und das ist so exhilarating.
Hast du dann so ein Tunnelblick-Effekt sozusagen?
Ja, total. Und, also auch die Art und Weise, wie FOV funktioniert, wie so Geschwindigkeitsstreifen und Defektarbeit funktioniert, das ist alles so sauber. Und dann hast du noch so einen rockigen Soundtrack im Hintergrund, der mehr in Richtung F-Zero X geht, als weniger das Elektronische von F-Zero GX, was mich freut, weil ich das viel mehr mag. Und auch so eine schöne, so kleine inszenatorische Touches. Wenn du zum Beispiel durchs Finish fährst, sagt halt einer Finish und du hast so ein Sting, so ein Rock-Sting, das so und jedes Mal wird die Kamera geschnitten.
Ja.
Passt einfach super gut, ist richtig Hype. Deswegen, das macht total Spaß. Und dann gibt es halt noch diese Zusatzmechanik, das habe ich mir erst gestern Abend mal angeguckt. Es gibt so ein nicht gelistetes Video vom Entwickler selber, der halt offensichtlich auch nicht so Erfahrung hat mit Moderation oder sowas, aber dann halt dir halt sagt, was die Mechaniken seines Spiels sind. Und ich dachte so, holy shit, ich habe die Hälfte davon, kannte ich einfach nicht.
Mhm.
Weil ich hatte mal in den Speedrun reingeguckt von einer der Strecken in Aero GPX und das sah absolut verrückt aus. Der hat ein anderes Spiel gespielt als ich.
Mhm.
Weißt du, ich bin so normal gefahren, dann hast du deine Slider-Tasten auf den Triggern.
Tom hält an jeder Ampel.
So nach dem Motto. Dann hast du deine Slider, wo du dich in Kurven reinlehnen kannst, wie du das auch aus Wipeout oder F-Zero kennst. Und dann machst du deine Boosts und damit wirst du ja auch, kommst ja auch gut klar auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad. Aber dieser Speedrun hat einfach Sachen benutzt, der ist in die Bande reingespinnt und hat sich in die Kurven reingelegt mit irgendwie auch einem Boost, der aber extrem sich so reingelehnt hatte. Ich weiß, kann das gar nicht beschreiben. Mhm. Und dachte mir dann so, was ist das denn? Und der hat all diese Mechaniken dann beschrieben. Das sind so extra Mechaniken, die du nicht wirklich brauchst im regulären Spiel, die aber unglaublich viel Tiefe hinzufügen, mhm. wo du wirklich auch, wenn du zum Beispiel in die Luft gehst und anfängst zu fliegen, große Teile der Strecke skippen kannst und dann mit einem Drill-Dive genau den richtigen Punkt treffen musst, um dann wieder auf ein Boost-Pad zu kommen. Mein Gott, ist das ein tolles Spielgefühl. Also wirklich, und das Spiel ist halt noch nicht fertig. Ne? Er will noch 10 weitere Strecken machen, er will noch den Singleplayer-Modus komplett ausbauen. Es soll auch noch Local Splitscreen geben, worauf ich mich auch sehr freue. Ist momentan noch nicht im Spiel drin. Kostet 20€, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Schaut mal nach Aero GPX, spielt das mal. Gerade wenn ihr auch so wie ich großer Fan seid von F-Zero GX, und F-Zero X vor allem auf dem N64. Und ich bin ja jemand, dem ist X immer so ein bisschen, liegt mir ein bisschen mehr am Herzen als GX, obwohl ich beide hervorragend finde. Und das hier war absolut, also ist absolut fantastisch. Habe ich direkt Bock weiterzuspielen.
Und das, obwohl es einen Namen hat wie ein Ventilator.
Es hat wirklich keinen guten Namen. Aero GPX klingt nach nichts.
Ja,
oder?
Das ist, also GPX klingt nach Grand Prix, aber ja, sure. I don't know. Und dann Aero ist, I don't know.
Da fehlt was.
Ja, irgendwas.
Aero Hyper Boost GPX oder so müsste das heißen.
F-Zero ist inhärent futuristisch und cool.
Ja.
Und Aero ist so
normal. F1, aber schneller.
Ja, genau. Und dann halt Zero ist sowieso immer dieses, ne, also Future Badass Edgelord Thing. Und Aero ist so ein normales Wort, das zudem auch noch so, es klingt aus offensichtlichen Gründen luftig. Es ist so,
Ja, ich meine, es kommuniziert auch so ein bisschen, dass du halt fliegst in dem Spiel teilweise, ne? Es gibt auch noch eine Mechanik, die habe ich gar nicht erklärt, wo du verbrennst. Es gibt so Feuersäulen, über die du springen kannst.
Und das hast du vergessen, dass man verbrennt.
Ja, weil es sie nicht auf jeder Strecke gibt. Die gibt es nur auf bestimmten Strecken. Also die Mechanik spielt bisher eine erstaunlich kleine Rolle dafür, dass sie einem am Anfang so gesagt wird.
Okay.
Weil du einen Teil deiner Lebensleiste, wenn du durch diese Feuersäulen springst, wird so markiert als verbrannt. Und wenn das mit deiner gesamten Lebensleiste passiert, dann kommst du in so einen Last-Burn-Modus oder wie das heißt, oder Final-Burn. Dann sinkt deine Lebensleiste so lange, bis du stirbst.
Final-Burn-GPX wäre instant ein besserer Titel als Arrow-GPX.
Ja, dann sinkt deine Lebensleiste so lange, bis dein Fahrzeug kaputt geht. Währenddessen bist du aber schneller.
Ja.
Also du kriegst so einen Final-Stand-Bonus sozusagen. Nur ist es aber so, dass in der Kampagne, in der regulären Karriere, es nicht so funktioniert wie in F-Zero, dass wenn dein Schiff kaputt ist, du raus bist, sondern du spawnst einfach neu und verlierst halt Zeit, logischerweise. Ne? Mhm. Leute fahren an dir vorbei. Aber trotzdem, das Risk-Reward wird dadurch ein bisschen geschwächt. Und es gibt Einzelrennen, die du machen kannst. Da kannst du selber einstellen, dass wenn du stirbst, du auch stirbst und dann bist du raus aus dem Rennen. Dann wird es ein bisschen hardcoreiger. Ich hoffe, das gibt es dann auch für die reguläre Kampagne, weil das mag ich ganz gerne in F-Zero, dass du diese Gefahr hast, weil das sind ja Death Races. Ne? Das geht ja auch darum, Gegner abzuwürgen. Mhm. Die kannst du ja rammen. Die kannst du hier in Aero GPX auch rammen. Und das fühlt sich total befriedigend an und du kriegst einen kleinen Boost-Bonus.
Mhm.
Das ist richtig gut. Und diese Burn-Mechanik spielt nur so eine untergeordnete Reihe bisher, untergeordnete Rolle bisher, das wundert mich so ein bisschen.
Mm.
Weil es wirkt wie so ein Ding, wo sich das ganze Spiel drum drehen könnte.
Tja.
Weißt du?
Vielleicht sollte es das, aber auf jeden Fall macht das Spiel ja offensichtlich eine ganze Menge richtig, sonst würdest du ja nicht so darüber abraven.
Ja, weil ich auch gar nicht damit gerechnet habe. Ich habe so mehrere dieser Art von Spiele auf dem Schirm, weißt du? Ich habe jetzt nicht im Kopf, ich wollte sie mir eigentlich mal aufschreiben, habe ich aber scheinbar nicht getan. Doch, hier. Super Pilot oder XF Extreme Formula, die habe ich aber selber noch nicht gespielt. Die gehen auch voll in diese Richtung von, okay, wir machen F-Zero, wenn Nintendo uns keins gibt. Aber mich würde wundern, wenn die an diese Qualität rankommen. Weil das Spiel hier wirkt auch wie eins, wo es richtig Spaß macht, sich Speedruns und so anzugucken oder selber mal zu probieren, ein paar Bestzeiten aufzustellen. Freue ich mich richtig drüber. So, das soll aber, habe ich hier genug das Ohr drüber abgekaut, Leo. Jetzt darfst du das mal machen mit einem Spiel, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte, muss ich zugeben. Obwohl es das schon ziemlich lange gibt. Du hast nämlich Nova Drift gespielt.
Das ist diese Woche rausgekommen.
Ja, aber ich habe da mal geguckt, das ist im Early Access bereits im Jahr 2019 erschienen.
Oh, deswegen, das wusste ich auch nicht.
Deswegen hat es nämlich auch schon 10.000 Reviews auf Steam, die alle overwhelmingly positive sind. Also die Leute mögen das Spiel auch richtig gerne.
Ja.
Wenn ich das von außen sehe, sehe ich einfach erstmal nur einen Shoot'em-up. Es ist aber mehr als das und das kannst du uns jetzt mal erklären.
Ich weiß nicht, ob es mehr als das ist. Es ist definitiv was anderes. Also ich bin darüber gestolpert auf meiner ewig währenden Suche nach, keine Ahnung, dem nächsten Survivor-like. So. Und dann dieses Spiel hat definitiv so ein paar dieser Elemente davon. Jetzt ist es so, die Jüngeren unter uns werden vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, wie dieses Genre überhaupt vor Vampire Survivors aussah, ne? Weil es gibt Leute, die denken vielleicht, hey, das kam mit Vampire Survivors, hat das komplett neu und ohne Vorgeschichte aus dem Boden gehoben.
Nope.
It didn't. Es gibt, keine Ahnung, es gibt Studio 10 Tons Entertainment, die machen seit 20 Jahren solche Spiele. Und das ist nicht mal eine Übertreibung. Ich erinnere mich, wie ich in meiner Abi-Phase Crimson Land gespielt habe, was im Wesentlichen auch schon Vampire Survivors ist, bloß halt nicht ganz so verfeinert, okay, aber mit Perks, mit Waffen, mit den Gegnern, die von außen kommen
weiß,
und so.
Ich weiß nur, dass es halt Magic Survivor gab und dass das Spiel ist, auf dem Vampire Survivors direkt basiert. Und als ich mal Magic Survivor gespielt habe, war ich auch so ein bisschen so, oh, das ist exakt das Gleiche.
Ja, und ich würde immer sagen, wenn man dieses Genre bis zum Urschleim verfolgt, bis zu seiner frühesten Spur, die man davon finden kann, dann würde ich immer sagen, im Grunde basiert dieses Genre ultimativ auf Asteroids, dem eiskalten Arcade-Klassiker, wo man ein kleines Raumschiff durch ein Asteroidenfeld steuert und dann muss man diese Asteroiden abschießen und bla. Und der Witz ist, wir sind so ein bisschen jetzt full circle, denn Nova Drift ist mehr als nur ein bisschen ein modernes Asteroids mit eben diesen ganzen Konventionen, die einerseits vielleicht aus dem Survivor-Genre, andererseits aus sowas wie Roguelite so ein bisschen kommen, ne? Also Ausrüstung, Perks und so weiter und darauf basierend dann eben auch richtige Builds, mit denen man das spielen kann. Aber im Großen und Ganzen startet es erstmal sehr ähnlich wie Asteroids. Du bist ein kleines Raumschiff im Weltraum und es kommen vielleicht ein paar Asteroiden von der Seite oder sowas und dann kommen Gegner von der Seite und du kannst die bekämpfen. Und ab hier wird das Spiel halt, es entfaltet doch ein gewisses Maß an Komplexität. Eine Sache, die spielerisch direkt auffällig ist, ist, ganz wie damals bei Asteroids, ist, wenn du links zum Bildschirm rausfliegst, kommst du rechts wieder raus und andersrum.
Oh.
Und wenn du oben aus dem Bild rausgehst, dann unten. Das gleiche gilt für Gegner, das gleiche gilt für Asteroiden. Und es kann dafür sorgen, dass dieses Spiel sehr schnell sehr verwirrend wird, weil plötzlich ist oben unten und links ist rechts und oh mein Gott. Davon aber ganz abgesehen hat dieses Spiel, also es hat eine, ihr seht es vielleicht jetzt gerade, es hat eine sehr minimalistische Optik, die mich erinnert an solche Spiele wie, ich habe vergessen, wie es hieß, dieser PS4-Launch-Titel.
Resogun
oder sowas, genau, wo die Schiffe und so eigentlich relativ einfache Geometrie haben, aber dafür gibt es halt ziemliche Effekte, die dann passieren. Ne?
Ja.
Die Explosion, die Partikeleffekte, bla 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 bla, wenn Sachen explodieren oder Strahlenwaffen eingesetzt werden oder so. Diese Ästhetik verbunden mit diesem Spielprinzip ist erstmal so, oh ja, okay, ich weiß schon mal grob, worum es geht. Aber dann geht's los, ne? Du besiegst die ersten paar Gegner, du kriegst dein erstes Level ab und dann, was für ein Chassis möchtest du für dein Raumschiff? Was für ein Torso sozusagen? Und dann möchtest du lieber etwas Schnelles, Fragiles, was wenige Schilde hat, aber sehr gut fliegen kann? Möchtest du etwas, was von sich aus kleine Drohnen ausschickt, die Gegner aufspüren und debuffen?
Summoner Class.
Ja, möchtest du etwas, was deine Defensive bufft? Möchtest du etwas, was gut ist in RAM-Angriffen?
Oh.
Und so weiter und so fort. Das ist das Erste.
Die Melee-Klasse in Asteroid, das hat mir immer gefehlt.
Ja, du kannst dieses Spiel de facto wie eine Rampensau spielen, dass du einfach in alles reinbashst.
Ja,
und dann geht's weiter. Was möchtest du für eine Hauptwaffe? Was möchtest du für Perks? Und dann gibt's aktive Perks und passive Perks.
Ja,
und
die
passiven sind natürlich mehr so, keine Ahnung, Statuswerte, deine Schilde laden sich schneller auf. Aber die aktiven, da gibt's auch interessante Sachen. Kleine Geschütztürme positionieren irgendwo auf dem Feld, die selbstständig auf Gegner schießen. Mehr Drohnen oder Minenfelder, die du legen kannst und. ich sitze also da und ich spiele diesen ersten Run und ich bin so drin und dann passiert etwas, was mich in diesem Genre immer, oder was auch immer das für ein Genre ist, es ist ein bisschen schwer zu sagen bei No Overdrift tatsächlich, aber dann passiert etwas, was mich in dieser Art von Genre, lass mich so sagen, immer ein bisschen misstrauisch macht, nämlich, dass ich meinen ersten Run direkt gewinne.
Oh ja, ja, ja.
Kennst du den Effekt? Ja, bei dieser Art von Spiel, wo du dir denkst,
du denkst, es ist eigentlich nicht darauf ausgelegt.
Ja, und du denkst dir, also erstmal denkst du dir, ich bin Gott. Okay, ich bin der Übergamer.
Alter, ich muss ja der beste Novadrift-Spieler.
Ich bin einfach der beste Novadrift-Spieler, der hier passiert ist. Dann langsam aber sicher kommst du runter. Und es ist interessant, weil ich weiß, ich habe seitdem einige Runs gemacht. Und ich sehe aber wenig neue Sachen seitdem. Und ich frage mich so ein bisschen, hatte ich einfach nur Glück beim ersten Run? Einerseits, dass ich so weit gekommen bin, aber auch Pech, dass ich schon so viel gesehen habe, dass ich in den nachfolgenden Runs nicht mehr so viel entdecken konnte. Und was damit auch einherging, ist, ich habe gleich am Ende meines ersten Runs gemerkt, dieses Spiel hat sehr, sehr viele Dinge freizuschalten. Ja. Du hast am Ende so einen Progress-Bar und nicht nur siehst du, wie viel Progress du machst, du siehst auch schon, wie viele Sachen du insgesamt freischalten kannst. Und es sind halt irgendwie, keine Ahnung, 70, 80 oder sowas. Und immer wenn diese Bar durchrattert, und davon habe ich aber jetzt bei meinem ersten Run schon mal 15 freigeschaltet oder sowas, weil, ne? Und das ist. Ich weiß noch nicht, ob die Meta-Ebene von Novadrift für mich gut funktioniert mit den Unlockables und so. Es gibt offenbar eine Menge,
ja.
Sowohl neue Waffen als auch neue Chassis, als auch tatsächlich neue Perks, die teilweise sehr sinnvolle Synergien mit bereits vorher bestehenden Perks eingehen. Ne, also irgendwie, keine Ahnung. Vorher hattest du kannst kleine Drohnen erschaffen, die um dein Schiff herumkreisen und dich vor Schaden bewahren und selbst kleine Laser auf die Gegner schießen. Okay, cool. Und dann, keine Ahnung, schaltest du aber einen neuen Perk frei, wo du die in eine neue Formation packen kannst. Du kannst eine Taste drücken und dann schwärmen die aus und suchen sich selbst Gegner und so eine Sachen. Cool. Und was interessant ist, jeder Perk ist immer auch gleichzeitig ein kleiner Perk-Tree. Jeder Perk, den du wählst, zweigt ab zu zwei anderen Perks. Die wiederum zusammenführen zu einem finalen Perk in dieser Gruppe. Das heißt, jeder Perk, es ist so, dir wird jetzt der Vergleich werden, aber erinnerst du dich, dass ich dir mal ein Spiel namens 20 Minutes Till Dawn vorgestellt habe, ja, hier, auch ein Survivor-like? Ja, da war es auch so, tatsächlich in diesem Spiel. Du wählst dir erstmal einen Perk und dann, keine Ahnung, mehr Schilde. Als nächstes kannst du dir eine von zwei Optionen wählen. Und dann führt das wieder zu einem finalen Perk, der sinnvoll ist, egal was du gewählt hast, sozusagen. Und da geht eine ganze Menge. Ich habe trotzdem ein bisschen Probleme für mich, viele befriedigende, ich sag jetzt mal, Builds und Skillungen zu finden. Am besten funktioniert für mich tatsächlich das Summoner-Ding. Ich nehme mir ein Engineer-Chassis, wo du mehr Konstrukte machen kannst und dann Geschütztürme, Drohnen, andere Arten von Drohnen. Ein kompletter Ally, der wirklich sehr stark ist und teilweise deine eigene Bewaffnung benutzt, teilweise aber auch eigene Sachen. Und dann campe ich irgendwo auf der Karte, versuche nicht zu sterben und lass einfach meine Minions alles machen und so.
Also wo du dann auch selber nicht so viel aktiv ballerst oder sowas?
Das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt, natürlich hast du die Möglichkeit, aktiv zu ballern, und wenn du die Möglichkeit hast, warum solltest du nicht? Aber es gibt zum Beispiel einen Perk, der nimmt dir deine Waffe weg. Der sagt, nö, du schießt jetzt nicht mehr, aber dafür kriegen alle deine Drohnen mehr Feuerkraft.
Weil dann ist ja wirklich ein bisschen so ein Survivors-Spiel, ne? Wenn du selber nicht mehr aktiv schießt.
Das schon, ja. Nee, weil das ist ein großer Unterschied zum, ich sag jetzt mal, Rest, oder nicht allen Survivors-Spielen, aber vielen Survivors-Spielen ist halt, dass du hier doch immer noch aktiv kämpfst, aktiv schießt.
Ich habe halt das Gefühl, Survivors ist eigentlich eine Abzweigung vom Bullet-Hell-Genre.
Ja, ein bisschen.
In dem dir einfach die aktive Ballermöglichkeit genommen wird. Du hast keinen Angriff, sondern der Angriff folgt passiv, aber du musst die ganze Zeit manövrieren.
Ja, da muss man auch Unterschiede treffen zwischen, also ich zögere halt, das ein Survivors-Spiel zu nennen, Novadrift, weil zum Beispiel du kämpfst auch nicht gegen Massen von Gegnern oder so. Es ist nicht, dass die ganze Zeit dieser kontinuierliche Strom von Gegnern von den Ecken des Bildschirms kommt oder so, sondern es sind viel mehr Waves, und zwar sehr klar erkennbare, abgegrenzte Waves.
Ja.
Mit sehr unterschiedlichen Gegnertypen und so. Deswegen, also, man kann es definitiv mehr in die Shoot-em-up-Richtung oder eben sogar in die Roguelite-Richtung, wegen der verschiedenen Perks, die man immer wieder kriegen kann und sowas.
Es bezeichnet sich selber als Roguelite-Space-Shooter mit Action-RPG-Elementen und halt dieser Customization.
Klar, wenn wir noch ein paar Worte reinbringen, dann wissen wir gar nicht mehr, was es ist. Also der Punkt ist, ich habe mich dazu hingezogen gefühlt, weil ich sowohl Roguelites mag, als auch das Survivors-Genre. Und letztendlich ist es mehr Richtung Roguelite als Survivors, I guess.
Aber es klingt, als ob es nicht so 100% zündet, weil du dann irgendwie die Progression nicht so ganz fühlst?
Ja, vielleicht. Also es ist so, ich habe definitiv Spaß damit, aber was ich nicht habe, ist dieser, oh mein Gott, nur noch ein Run-Effekt. Dieser, wo ich mich nicht losreißen
der
kann. Der fehlt ein bisschen. Mhm. Und es liegt nicht daran, dass es nicht genug Sachen freizuschalten gäbe, gibt es. Aber ich habe mit den Sachen, die ich bereits freigeschaltet habe, habe ich tatsächlich Probleme für mich irgendwas zu finden, was so richtig gut funktioniert. Ich habe andere Sachen probiert. Ich habe eine Skillung versucht, wo ich Schiffe wegramme. Das ist okay, aber ich verliere sehr schnell die Übersicht, weil du brauchst ja die ganze Zeit Speed. Und sobald du aus dem Bildschirmrand raus bist, tauchst du am anderen Ende wieder auf und damit kommt mein Gehirn nicht klar. It hurts my fucking brain. Das finde ich
schon ein Asteroid. Schwierig.
Ja. Und es gibt natürlich haufenweise verschiedene Waffen. Es gibt aber welche, von denen ich sagen würde, die sind deutlich schwerer einzusetzen. Und ich habe dennoch nicht das Gefühl, dass sie deswegen besser sind, wenn ich sie richtig einsetze. Also warum sollte ich mir die zu sie Mühe machen und so weiter. Also in der Hinsicht habe ich einfach mit Nova Drift so, ich will jetzt nicht sagen Probleme, aber es zieht mich nicht ganz so, wie vielleicht andere Spiele es tun.
Verstehe.
Was absolut nicht heißt, dass ich es nicht mag und was absolut auch nicht heißt, dass ich nicht weiterspielen will. Ich will. Es ist nur, momentan ist immer noch, ich fühle mich bei jedem Run wieder zu meiner ursprünglich für mich entdeckten Engineer-Drohnen-Skillung hingezogen. Und das ist nicht der Sinn und Zweck dieser Spiele. Nee, der Sinn und Zweck dieser Spiele ist, dass man, dass man halt mit den Optionen, die einem hingeworfen werden, dass man dann damit irgendwas arrangieren muss und klarkommen muss. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, wenn ich in Balatro, kann ich mir auch nicht immer aussuchen, exakt dieselben Joker zu kriegen oder sowas. Das heißt, ich muss gucken, was habe ich, womit kann ich arbeiten und was mache ich draus. Und hier habe ich bislang nicht so viele Optionen, was bedeutet, ich kann oft in meine favorisierte Richtung gehen, zumal du später auch noch dein Chassis und deine Hauptwaffe und so austauschen kannst, wenn du möchtest. Und das ist eine Dynamik, die, ich sag mal, für mich persönlich besser funktionieren könnte. Das ist aber nichts, was ich dem Spiel ankreiden würde. Es ist halt einfach nur, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir von der Meta-Progression was anderes erwartet oder erhofft habe. Mhm. Aber auch das ist eine Sache, bei der ich sehr vorsichtig damit wäre zu sagen, oh, das ist aber eine Schwäche von Nova Drift. Nova Drift ist, ich hoffe einfach, dass wenn ich da noch ein bisschen reinkomme. Eine Sache, die zum Beispiel ich bislang sehr wenig freigeschaltet habe, ist, es gibt, wie in so vielen dieser Spiele, später irgendwelche so Super-Perks, wo einfach, wenn du den Perk hast und den Perk hast, dann kannst du unter Umständen diesen Perk hier kriegen.
Okay.
Und auch die muss man erst freischalten, bevor man sie kriegen kann. Und von denen habe ich erst eine Handvoll freigeschaltet und ich habe noch nie einen gesehen. Und das kann, sowas kann mich zum Beispiel dann abholen, weil ich glaube, ich sage das jedes Mal, wenn diese Art von Genre oder diese Art von Spiel auf uns zukommt, ich weiß es sehr zu schätzen, wenn solche Spiele sich trauen, imbalanced und albern zu sein.
Ja.
Wo du eine Skillung hast, wo du einfach nur sagst, Gott sei bei uns, niemand wird jemals diesen Charakter berühren können. Irgendwann passiert es natürlich trotzdem, irgendwann bei Wave 235 oder so, aber bis dahin ist es erstmal so, oh mein Gott, how fucking imba, zum Glück ist das kein kompetitives Spiel. Ich bin mir sicher, dass hier noch eine Menge schlummert, was ich noch überhaupt nicht gesehen habe. Ich habe aber den Eindruck, dass ich nicht nur bislang an der Oberfläche gekratzt habe. Ich glaube schon, dass ich von dem, was ich freigeschaltet habe, von dem, was ich mir angeguckt und probiert habe, schon ein bisschen mehr in die Materie gegangen bin, schon ein bisschen mehr in die Substanz.
Ja.
Und da für mich festgestellt habe, es gibt Spiele, die, ich sag jetzt mal so, ähnlich sind oder zumindest Verwandtschaft haben zu Nova Drift, die bei mir persönlich etwas besser funktionieren.
Verstehe.
Aber das soll absolut keinen, also das ist absolut nicht so gedacht, dass ich sagen würde, ich würde es nicht empfehlen. Ich würde es empfehlen.
Mhm.
Es kostet ungefähr 17 Euro
auf Steam. 17 Euro auf Steam.
Ist es gerade im Sale?
Genau, gerade kostet es ein bisschen weniger. Es kostet gerade 13,59 €.
Ja, genau. Und da habe ich definitiv den Eindruck, dass das wert ist. Man muss halt gucken, es steckt Production Value drin, es sieht nett aus und es funktioniert einwandfrei. Ich habe nicht einen Bug, nicht eine Kerbe oder sonst irgendwas bislang gefunden.
Also gerade wenn so das Effektfeuerwerk losgeht und du ganz viele Gegner auf dem Schirm hast und dann selber so diese Gott sei bei uns, wie du sie gerne nennst, Attacken benutzt oder sowas, wo es so richtig abgeht. Das sieht wirklich cool aus, weil ich habe ja hier mir nebenbei auch mal den Trailer angeguckt, weil ich kannte das Spiel wirklich nicht, bevor du es heute dabei hattest. Und ich mag diesen Stil ganz gerne, diese neonleuchtenden Farben von den ganzen Charakteren und deinem Schiff und den Space-Hintergrund und dann diese ganzen Effekte, das ist ein bisschen mesmerizing.
An welches Spiel denke ich? Ich denke nicht an Resogun, ich denke an irgendwas anderes, aber ich weiß nicht woran. Hilf mir mal, was sind deine Assoziationen?
Gute Frage, was denke ich denn hier noch? Müsste ich länger drüber nachdenken.
Ah, okay.
Ich weiß, dass es so Spiele gibt von vor 10 Jahren, die auch so ähnliche Optik benutzt haben, aber mir fällt es gar nicht ein.
Ja.
So ein bisschen denke ich an Pixel Junk, was aber auch daran liegt, dass manche der Gegner aussehen wie irgendwelche Kleinstkreaturen.
Mm.
Und sie sagen ja hier auch, es stand hier irgendwo, ja genau, du hast ein biomechanisches Schiff. Also es soll auch alles so ein bisschen, ne, lebendig aussehen.
Sure. Und das tut es. Es ist, die Gegner entfalten auch, obwohl sie halt so relativ einfache Formen sind und so, entfalten sie Persönlichkeit und haben sehr schöne, interessante Attack-Patterns. Also da gibt es dann wirklich auch Gegner, die, keine Ahnung, versuchen dich vom Bildschirm zu rammen, Gegner, die versuchen Fallen zu setzen auf dem Bildschirm.
Ich hatte auch gerade gesehen, dass du selber so eine, wie so eine Art Schwert an einer Stelle benutzt, wo du über einen halben Bildschirm so eine Seitwärts-Klingenattacke machst oder sowas?
Das ist eine der Hauptwaffen.
Das ist tatsächlich,
ist statt eines Blasters kannst du tatsächlich dieses Schwert benutzen.
Aber das finde ich cool.
Und das kannst du natürlich dann vom Spielstil her unterstreichen. Du kannst es aber auch mischen mit zum Beispiel einem Ram-Attacken-Stil, weil erst den Gegner reinrammt, dann ein Schwert in die Fresse. Geht natürlich auch. Und mit Fresse meine ich natürlich auf die Raumschiffnase, Also es gibt einiges da drin. Es gibt einiges und ich würde sagen, also Novadrift ist auf jeden Fall ein Blick wert. Wenn ihr neugierig seid auf diese Art von Spiel und genau diese Formel, genau diese Art von Spiel gibt's halt jetzt auch nicht so viel, ne? Also es ist schon die einzelnen Zutaten.
Ja, auch dieses
gibt es, bisschen, aber diese dass die so zusammenkommen, das
ich
ist
Ich meine, du hast ja auch Asteroids erwähnt, ne? Ein bisschen dieses arcadige, Shoot'em-up-mäßige in dieser Form mit diesen Skill Trees und so, wüsste ich jetzt auch nicht, was noch so in die Richtung geht.
Ja.
Novadrift, besserer Name als AeroGPX schon, ne?
Ich denke schon. Also Novadrift auch nicht gut, weil ich
da
ich
fehlt auch noch irgendwie so ein Wort.
Ich will es mal Nova Drive nennen aus irgendeinem Grund. Oder,
Nova Drive.
Aber Drift ist das wesentlich
besser. Activate the Nova Drive.
Das muss man halt vielleicht, also das ist vielleicht noch eine wichtige Sache, die ich hier sagen sollte, bevor ich das Spiel abhacke, weil eigentlich die Kernmechanik ist halt Bewegung. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das ist eigentlich das große Ding hier. Und du hast halt wirklich Momentum. Ne? Du hast halt wirklich dieses.
Es ist auch wie in Asteroids.
Ja, du bist, also du gibst Gas und dann treibst du weiter. Nicht wie in Asteroids, dass es beliebig lange ist, aber du kannst Gas geben, dann vom Gas runter, dich zur Seite drehen, zur Seite feuern, weil dort Gegner sind und wirst aber weiter nach vorne getragen, weil dein Momentum noch von deinem Boost ist und so. Also diese Art von Bewegung ist, glaube ich, ich kann nicht fassen, dass ich beinahe gerade das Gespräch über dieses Spiel beendet hätte, ohne das zu erwähnen. Aber das ist, glaube ich, so mit das Kernding.
Ja, ich bin so halb vom Gefühl her ausgegangen, als du mit Asteroids angefangen hast, weil das ist ja einer der Kernaspekte von Asteroids. Und ein Grund, weshalb das auch so ist, ja ein schweres Spiel, ne? Das OG Asteroids. Also mir fällt das immer sehr schwer, da irgendwie mal ein bisschen was auf die Reihe zu bekommen. Gerade wegen dieser Kombination aus beschleunigungsbasierter Bewegung und diesem, wenn ich oben in den Bildschirm reingehe, komme ich unten wieder raus.
Aber es ist halt auch cool.
Weißt du, wie man das nennt?
Ich habe keine Ahnung. Es gibt garantiert einen Namen dafür, aber ich weiß nicht, wie es ist.
Mirror-Scrolling oder so.
I don't know. Es ist schon richtig cool.
Es ist cool, ja.
Es gibt
interessantes Spiel.
Es gibt hier sehr viele Sachen, die man lieb haben kann. Nicht alle zünden bei mir, wie man, glaube ich, gemerkt hat an meiner Erzählung, aber das will ich absolut dem Spiel nicht anlassen. Ich hatte vielleicht eine Mischung aus einer falschen oder, ich sag mal, voreiligen Erwartungshaltung und
mit dem Survivors-Ding auch.
Was im Grunde nicht so ganz hinhaut.
Ich meine, es gibt leider keine Demo, ne? Man kann jetzt nicht sagen, schaut einfach mal rein. Da müsst ihr es euch schon kaufen, aber es ist ja auch nicht so mega teuer, also gerade jetzt noch mit dem Angebot, das es gerade gibt. Es gibt es auch auf, sehe ich gerade, novadrift.io, Ihr könnt es auch auf itch.io euch holen, falls ihr Steam nicht haben wollt oder direkt beim Entwickler das Geld lassen wollt, ist das auch eine Möglichkeit. Da kostet es gerade $14.39.
Ja, ich weiß leider nicht, wie es mit Konsolenversionen ist.
Gibt es momentan nicht. Also ich weiß auch nicht, ob was geplant ist. Das kann ich euch gerade nicht sagen.
Hm. Ja, aber jedenfalls ein schönes Spiel, das mich über Wasser halten wird, bis zu Dragon Age Veilguard.
Das dreht sich jetzt alles um.
Alles.
The Veilguard. Weil nur Veilguard würde zu gut von der Zunge rollen.
Dragon Age The Veilguard GPX.
Das wiederum. So, dann haben wir noch ein letztes Thema. Ich möchte nämlich noch mal ein kurzes VR-Update geben. Ich habe in der letzten Woche ausführlich über meine erste Erfahrung mit dem PlayStation VR 2 Adapter für den PC geredet und daher auch darüber, dass dieser ganze Setup sehr viel komplizierter ist, als er sein sollte wahrscheinlich und dass man da sehr viel fiddeln muss. Ich muss auch in der letzten Woche noch ordentlich rumwerkeln mit dem Ding und hatte mal Probleme mit der Controller-Erkennung über Bluetooth und die waren dann aber genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen sind, aber dadurch, dass das so random war, gehe ich davon aus, dass es auch nochmal passieren wird. Und grundsätzlich so die Technik vom Headset und sowas, das habe ich jetzt alles an einem Punkt, wo es gut funktioniert und habe dann halt ein paar Sachen ausprobiert, unter anderem ja auch für den Stream, den ich letzte Woche gemacht habe, wo ich sowas wie Dark Souls gespielt habe in VR, weil es eine ziemlich aktive Mod-Community gibt rund um VR-Spiele. Also vor allem um Spiele, die keine VR-Unterstützung haben, aber dann wird das halt reingemoddet von Leuten. Und für Dark Souls gibt's das zum Beispiel auch. Und das war halt mega cool. Also im Stream war ich echt scheiße in Dark Souls. Ich bin nochmal so richtig ins Jahr 2013 und 14 zurückgehüpft und dachte so, oh mein Gott.
Nur im Stream?
Muss das nochmal neu lernen. Was?
Nur im Stream?
Ja, natürlich nur im Stream. Mhm. Privat war ich mega gut. Schon durch.
So kennen wir Tom.
Und ja, aber trotzdem, dieses in Lordran wirklich physisch zu sein, in der Undeadburg zu stehen.
Sounds like a nightmare.
Also ja, ist es auch, aber ist auch geil. So in der Undeadburg zu stehen und wirklich diese Mauern hochzugucken und den ganzen Maßstab nochmal zu fühlen von den Größenverhältnissen, die dort existieren und in die Distanz zu sehen und da oben kannst du schon Anor-Londo sehen und du siehst dann auch die Gegner schon von Weitem und kannst halt dich so rüberlehnen über eine Mauer und auch mal irgendwo drüber gucken und kriegst so eine ganz andere Wahrnehmung der Spielwelt und dadurch, dass Lordran ja so sehr logisch aufgebaut ist. Ne? Es ist ja, das ist ja das Tolle an Dark Souls 1, dass es alles so einen Zusammenhang hat und du siehst immer, wo du hingehst und wo du herkommst. Hat das nochmal eine richtig zunehmende, tolle Faszination entwickelt. Und es spielt sich tatsächlich auch ganz okay, weil ich habe jetzt keine First-Person-Mod installiert. Das heißt, ich bin als Kamera hinter meinem Charakter gewesen und konnte das halt wie so ein Third-Person-Spiel spielen, nur dass ich mich halt zusätzlich noch in alle Richtungen umgucken konnte. Und das geht erstaunlich gut. Das Einzige, was ein Problem war, ist, dass das Interface halt relativ klein vor dir schwebt. Es ist in den Ecken deines Blickwinkels. Und gerade die Lebensleiste und die Ausdauerleiste ist so klein, die habe ich einfach nicht aktiv im Blick. Hm. Weißt du, ich merke daran, dass meine Ausdauer nicht mehr geht, wenn mein Charakter nicht mehr schlägt. Hm. Und das ist ein bisschen ein Problem. Da hätte ich gerne irgendwie noch eine Mod für, die mir das irgendwie stärker ins Blickfeld rückt.
Wie ist der Angriff des roten Drachen in der Undeadburg?
Der ist super. Ich habe mich im Stream bewusst von dem, ich bin auf die Brücke gegangen, habe mich umgedreht, habe meine Arme ausgestreckt und mich von dem zerbrutzeln lassen. Aber das sieht toll aus, wenn der so über dich rüberfliegt. Das ist richtig cool. Weil auch das ist ja so ein Ding, ne? Du merkst mal, wie groß bestimmte Gegner sind oder Charaktere. Ich stand halt direkt vor Solaire und habe mir den sehr detailliert angeguckt. Das ist cool. Das ist
hätte ich auch.
Naja, Solaire guckt man sich auch mal genauer an. Jolly Cooperation.
Auf jeden Fall.
Dann habe ich noch, also das war auch so ein Ding, ich wollte halt Rally-Spiele nochmal spielen, weil auf der PlayStation VR 1 gab es Dirt Rally 1 mit einem VR-Modus. Den fand ich halt super geil damals. Und für die PlayStation VR 2 gibt es halt Gran Turismo 7, was ein sehr gutes VR-Rennspiel ist. Aber Dirt Rally 2 hat keinen VR-Modus hinterher gepatcht bekommen. EA WRC hat auch keinen bekommen, nur auf dem PC. Und dann dachte ich mir, okay, probiere ich die jetzt mal alle auf dem PC. Und das waren alles so ein bisschen Fehlschläge. Also ich weiß nicht, wie das passiert ist. Mhm. Ich habe da wirklich viel auch rumprobiert und recherchiert auf Reddits und sonst irgendwie hat es nicht geklappt. Ich habe als erstes Dirt Rally 2 ausprobiert. Das hat so ungefähr, also hat ganz gut funktioniert. Dachte mir, okay, Performance muss ich noch hinkriegen, aber ich wollte eigentlich erstmal was anderes testen. Da habe ich das erstmal zur Seite geschoben und wollte mal EA Sports WRC ausprobieren. Habe ich ja letzte Woche auch schon erwähnt, hat sehr negative Steam-Reviews, hat dann aber auch in den Kommentaren jemand geschrieben, das liegt unter anderem auch eher an den an dem Kopierschutz, der hinzugefügt wurde, wo die Leute sehr zu Recht verärgert sind, dass der so hinterher gepatcht wurde. Und habe jetzt mal den VR-Modus davon ausprobiert und die Performance ist grottenschlecht. Hm. Also wirklich, ich kann alles niedrig stellen. Ich kann die Auflösung runterdrehen, dass es unglaublich pixelig wird, die Details runterdrehen, dass es nicht mehr gut aussieht. Und in VR ruckelt das Spiel bei mir einfach konstant. Mhm. Egal, was ich mache, egal, was für Hintergrundprozesse an sind, ich krieg das nicht gebacken, dass das richtig läuft. Das ist irgendwie nicht optimiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell an diesem Headset liegt oder an der Art und Weise, wie Steam VR da grundsätzlich umgesetzt ist. Falls ihr da Erfahrung habt oder Tipps, wie ihr das bei euch gefixt habt, schreibt die gerne. Ich habe aber auch schon viel ausprobiert von den Sachen, die man online so findet. Hat einfach nicht funktioniert. Hm. Also das Spiel ist nicht funktionabel in VR für mich. Konnte ich das also schon mal abhaken. So, okay, geht nicht. Danach dachte ich mir, okay, ich probiere mal Dirt Rally 1. Das mochte ich ja so sehr auf der PSVR 1. Und habe das ausprobiert, stellt sich heraus, das muss man auch erstmal stark modden, damit es in VR funktioniert, weil es auf Oculus ausgelegt ist und auf nichts anderes, so wie ich das gesehen habe. Habe dann mal Revive ausprobiert, was so ein Programm ist, das VR-Kompatibilität herstellen soll. Hat auch überhaupt nicht funktioniert. Bin ich nicht mal in VR reingekommen, weil es nicht erkannt wurde von Revive. Und ich dachte mir so, was denn, hä? Warum? Und dann dachte ich mir, okay.
Weil du kein HTC Vive hast.
Ja, ja, I guess. Aber es soll auch mit anderen Headsets funktionieren, habe ich gelesen. Hm. Ich kann mich ja da auch nur auf das Internetwissen zurückberufen. Hat aber nicht funktioniert. Dann habe ich Dirt Rally 2 nochmal angeschmissen. Weil das hat ja am Anfang zumindest funktioniert. Und das ist auch das, wo ich am ehesten, ich komme in Rennen rein, ich kann fahren und es ist kein Ruckelfest. Aber es ist auch nicht flüssig. Hm. Ich kann auch da die Details extrem runterstellen, habe mir da auch schon in Foren-Threads durchgelesen, okay, parallel noch in die Hardware-Config-Ini reingehen, dort Sachen umstellen, damit zum Beispiel das Non-VR-Fenster kleiner wird und die Renderlast geringer. Und trotzdem auf niedrigsten Einstellungen, das Spiel fängt flüssig an, aber hat dann immer wieder einerseits so Zuckler und andererseits sowas, was sich anfühlt, als würde die Spielgeschwindigkeit immer auf die Hälfte runtergedreht werden und dann wieder hochgedreht und dann wieder runtergedreht und dann wieder hochgedreht. Als weiß nicht, als würde es leiern. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Was sich in VR extrem scheiße anfühlt, weil du bist ja dann da drin und dann hast du einerseits diese gefühlten Nachladeruckler und dann noch dieses Leiern. Hat also auch nicht richtig funktioniert und jetzt stehe ich ohne Rallye-Spiel da. Und
ein Mann ohne Rallye-Spiel.
Das war eine sehr frustrierende VR-Erfahrung. Das hat mir nochmal so gezeigt, diese PC-VR-Erfahrung ist zwar diese Freiheit von, oh, ich kann hier Sachen modden und kann Dark Souls in VR spielen, super cool. Aber parallel bei anderen habe ich dann total die Probleme und das ist halt auf der PlayStation sehr anders, weil auf der PlayStation schmeißt du ein VR-Spiel an, das funktioniert einfach. Ja. Da musst du dir gar keine Gedanken um irgendwas machen.
Es ist halt der Klassiker, ne? Die gestreamlinete Konsolenerfahrung versus die also Freiheit wirklich. Von PC. Aber
im Stream haben ja auch manche Leute schon geschrieben, so, das sieht ganz schön janky aus, was du da machst. Und ich war dann so, ja, ist es auch. Mhm. Ich meine, da habe ich auch Spiele gespielt, die nicht für VR ausgelegt sind, ne, die gemoddet wurden. Unter anderem ja auch sowas wie Dragon Quest. Ich habe Tekken 8 angeschmissen in VR, wo du auch die Details sehr runterstellen musst, aber das ist super ulkig, weil im Hauptmenü steht ja Kazuya rum, in der Ursprungsfassung zumindest. Und in VR ist der halt irgendwie getrennt vom Interface. Also es sieht ein bisschen komisch aus, wie das geordnet wird. Okay. Aber du kannst halt ganz nah rangehen an Kazuya und kannst ihn dann so ein bisschen ins Ohr pusten.
Also ich sag mal so, nachdem ich das Hauptmenü von Tekken 8 gesehen habe, ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die ziemlich nah an Kazuya rangehen wollen würden.
Ja, ich meine, du bist auch schon unfreiwillig sehr nah dran an Kazuya im Hauptmenü. Ja, aber das ist halt sehr ulkig, das dann zu sehen oder sich auch in der Stage mal umgucken zu können. Also du guckst dann einfach mal nach hinten, was so noch die ganze Zeit gerendert wird.
Ist dort mein Skill? Oh nein, leider
ja,
nein.
Den habe ich leider nicht gefunden. Ja. Der war auch in VR nicht vorhanden. Ja, wollte ich einfach nur noch mal updaten. War halt so ein Hin und Her zwischen dieser absoluten Faszination auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr viel, okay, ich probiere halt rum und technischer Frust und dann halt im Hinterkopf zu haben, dass eine PlayStation VR 2 halt arschteuer ist, dass dann noch dieser Adapter zusätzlich 60€ kostet und dann brauchst du vielleicht noch extra Kabel dazu und brauchst ja auch einen PC, der das alles spielen kann. Alter Falter.
Tom, wo sind wir gerade, wenn es geht um unser Vertrauen, unseren Glauben in die neuere letzte Welle von VR?
Nicht wahnsinnig groß, das Vertrauen so. Also ich habe das Gefühl, Meta.
Also würdest du schon als gescheitert betrachten? Ja, oder?
Gescheitert ist schwierig. Ich glaube, das wird in so Wellen stattfinden. Und gerade sind wir eigentlich eher in so einer Ebbe, wo ich das Gefühl habe, dass auch das öffentliche Interesse, also jetzt durch den PSVR-2-Adapter nochmal so ein bisschen da ist, weil es halt mehrfach dann auch von Leuten aufgegriffen wird, die das Ding halt testen. Ich glaube aber auch, das wird nicht ewig halten, weil du halt Meta hast, die da sehr investieren immer noch, aber selbst die haben jetzt gerade Budgetkürzungen gehabt. Letzte Woche haben wir berichtet, dass Ready at Dawn geschlossen wurde, die ja zuletzt Lone Echo erfolgreiche oder zumindest gute VR-Spiele gemacht haben. Und da weiß ich auch nicht, auf was man da noch hoffen darf, aber MetaQuest 3 ist zumindest gerade erfolgreich und das scheint ja auch vielleicht dann das empfehlenswertere System zu sein am Ende. Das jetzt bei PSVR 2 wirkt halt wie, Sony haben keinen Bock mehr, das auf der Konsole zu unterstützen. Hier kriegt ihr noch die PC-Unterstützung hinterher, damit die Leute mehr Grund haben, uns unser Inventar abzukaufen von PSVR 2-Geräten. Aber selber kriege ich das gar nicht das Gefühl, dass Sony noch Bock hat auf VR. Deswegen gibt es da einfach nicht so wahnsinnig viele Player in dem Feld. Xbox hat scheinbar auch keinen Bock drauf, Nintendo auch nicht. Ja. Ist so ein bisschen schwierig gerade, habe ich das Gefühl. Ja. Aber es ist eine super coole Technologie, ne? Sie ist aber noch so fiddelig und ja.
Aber es ist eine super coole Technologie, aber sie ist leider noch so fiddelig, ist halt der Tenor seit den 90ern. Und das ist das Problem, schon ja, immer sie, gewesen.
Ja, ne? Ich meine, seit den 90ern wurde sie schon sehr viel besser.
Ich sage ja nicht, dass sie nicht besser geworden ist, ich sage nur, seit den 90ern ist das der Satz. Die Technologie ist cool, aber sie ist leider sehr fiddelig.
Und sie ist auch schwer, die Faszination ist schwer zu vermitteln, wenn du es nicht selber probierst.
Sure. Ne? Und dann ist immer die Frage, für wen ist es mehr als nur ein Gimmick, mehr als nur ein kurzzeitiger Wow-Effekt, mehr als ja, nur ein...
das ist auch die Frage.
Ein Luxusspielzeug. Wer kann sich überhaupt VR leisten? Und ich meine jetzt nicht nur von wegen, wer hat das Geld dafür, sondern auch, für wen ist das ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis? Wer würde wirklich was rausholen aus der VR? Ja,
manche Leute, die können das gar nicht aufgrund von irgendwelchen physischen Eigenschaften machen. Oder gibt ja auch ganz viele Leute, denen wird einfach sau schlecht in der VR. Das ist ja auch noch was dazu. Also die Einstiegshürde sowohl auf einer finanziellen Ebene als auch auf einer physischen Ebene ist ziemlich groß.
Bei mir wäre es halt zum Beispiel ein Teilerlebnis, weil ich habe, es gibt gewisse VR-Elemente, da kriege ich so schlagartig, so stark als Motion Sickness, dass ich nicht kann. Aber ich habe auch schon in VR viele Stunden am Stück verbracht, kam dann halt auf das Spiel an und auf die VR-Plattform und alles dazwischen. Ne? Ich habe auch schon festgestellt, also keine Ahnung, es war ein großer Unterschied, ob ich 3 Stunden mit dem HTC Vive irgendwie was gemacht habe oder mit der ersten Generation von PlayStation VR. Einfach deshalb, weil die erste Generation von PlayStation VR ein bisschen sehr grobkörnig war und da ist mir dann irgendwann auch schlecht geworden und so. Also es ist, ja, es ist immer noch schwierig. Ich finde es gut, dass du da immer noch, Robin ja auch, dass ihr da investiert seid und dass ihr uns da auch auf dem Laufenden haltet mit solchen, ich sag jetzt mal Experimenten, das klingt so abwertend, aber es ist gar nicht so gemeint, sondern es ist einfach, ne, ihr versucht's, ihr fuchst euch da so rein und ich finde das gut, unter anderem, weil ich, und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten da draußen auch so geht, nicht die Energie dafür hätte. Ich hätte nicht die Energie, ich hätte nicht die Zeit, ich hätte nicht das Geld dafür.
Es ist auch absurd, wie viel also Energie tatsächlich man reinstecken muss, um bestimmte Sachen zum Laufen zu kriegen, weil du ja auch manchmal auf so random, dann kommt ja noch die Natur des PC-Gamings, ne? Manchmal funktioniert einfach was nicht und du weißt nicht was und dann gehst du auf die Suche.
Mein Fun Setup times. Ist anders als dein Setup.
Ja, ja, genau, solche Sachen. Es kommt ja dann auch noch dazu. Und das kann ja sehr gut sein, dass das bei mir zum Beispiel bei den Rallye-Spielen jetzt so ein Fall ist, ne? Ich spiele auch einen Lenovo Legion 5 Pro, so ein Laptop, vor allem, wo die alle anderen Spiele gut laufen und auch die meisten VR-Spiele gut laufen. Half-Life Alyx kann ich problemlos spielen und dann random die Rallye-Spiele machen gerade Probleme. Vielleicht, weil die Unterstützung für das Headset jetzt noch nicht da ist. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Werde ich aber noch weiter zocken, weil die grundlegende VR-Erfahrung finde ich halt cool. Gerade Dark Souls will ich mir gerne noch sehr viel mehr angucken in VR, weil das diese Perspektive so unglaublich verändert, die man auf solche Spielewelten bekommt. Und das finde ich halt wirklich das Tolle, gerade am PC, dass es so viel, da gibt's halt so wirklich viel Sachen, wo du rumprobierst, wo du in Welten sein kannst, die eigentlich nicht dafür ausgelegt sind. Und das ist halt super cool.
Wenn es eine Sache gibt, die ich schon immer sehen wollte, dann ist es aus der VR-Perspektive den Booty vom Asylum Demon.
So, zum Beispiel. Du guckst so nach oben und dann so,
fump. Ja, und ich so, oh, so this is how I die.
Ja, sehr schön. Na gut, Leo, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Wo können die Leute dich denn finden? Was streamst du gerade? Wir haben es ja vorhin schon mal besprochen, aber wir können es ja nochmal erwähnen.
Ach, meistens bin ich zu Hause.
Nicht physisch, ich meine im Internet.
Okay. Also ich habe einen Twitch-Kanal namens The German Guy, ZEGERMANGUY. Nice. Twitch.tv/TheGermanGuy, da streame ich bis zu einmal die Woche. Sonntag 15 Uhr hat sich bei mir eingependelt jetzt. Momentan streame ich Hollow Knight, weil ich Hollow Knight damals nur kurzzeitig mal für eine Session oder so angespielt habe und dachte mir, ja, it's cute. Und hab's dann ein bisschen liegen lassen, aber bin jetzt ein bisschen mehr drin, kann es ein bisschen mehr wertschätzen und komme langsam, aber stetig voran. Dazu zugehörig gibt's natürlich einen YouTube-Kanal und außerdem kann man mir auf Twitter und Bluesky folgen und es gibt einen Discord-Server und ich bin auch physisch in der Welt vorhanden.
Ja. Und die anderen Sachen sind auch alles so German Guy, ne?
Ja, genau. Also twitter.com/TheGermanGuy, bluesky.com/TheGermanGuy, YouTube-Kanal.
Ich habe noch nie jemanden sein Twitter-Profil mit der URL empfehlen hören.
Statt Ad. twitter.com/TheGermanGuy. Und ja, das ist alles TheGermanGuy.
Ja, sehr gut, danke dir. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich freue mich auch sehr, morgen mit dir die Gamescom Opening Night Live zu schauen.
Jawohl.
Sehen, was da geben wird. Hoffentlich einen Crimson Desert Trailer, weil dann sind wir wieder happy.
Das könnte sein, ja.
Das könnte sehr gut sein, glaube ich sogar. Wir würden uns freuen über positive Bewertungen auf iTunes, Spotify, YouTube und Co. Und natürlich auch über Unterstützung auf Patreon und Steady. Ab 5 Euro gibt es da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel gerade Early Access auf die GOTYs und auf Apollo Justice parallel. Und es gibt ja auch den in der Werbung bereits erwähnten On-Topic-Podcast mit Björn. Außerdem bekommt ihr ab 25 Euro eine Rolle als Podcast-Produzentin und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Board Penguin sieht die beste Band der Welt aus Berlin in Berlin. Chipza, Crisco, Crushhead82, Daniel, Dopsy, Dönis, Dustin, Ejenias, Firo, First Bato, Fure96, Gunnar Hildebrand, Gustian, Hyperion, Jan Lippert, Janfi der Held, Jean Marcel, Julia Pfitzer, Jupfi, Kernspaltkartoffel, Kesselflicken, Kumi, Lignum, Love Ambassador Miki, Marc Lammers, Marius von der Mosel, Matze, McLovin008, Michael, Michael Noritz Wolf, Mudkip, My Despair, Nameless Dude, Nathalie Bro, Oliver Ziffers, Onizuka, Pan85, Pasta Palast Seenudel, alles andere ist nur Salzbrühe, Poke Spidey, Ralle, Rick O, Sachsenmilch, Selenaya, Simon Dubicai, Stu TM, Tommy88088, Why I'm Trying, Yannick, Zombie und Wintercracker sagen Danke für den Podcast. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen.
Meinst du, Michael und Michael Noritz Wolf haben eine Intimfeindschaft, weil sie...
Die zwei Michael, wir hatten sogar mal einen dritten Michael, glaube ich, kurzzeitig.
Ja, ich meine, sie werden immer direkt hintereinander genannt, aber Michael Noritz Wolf musste halt seinen vollen Namen benutzen, also er hatte keine Wahl.
Und das noch ist, den Username. Noritz ist, glaube ich, der Username.
Ja, ich verstehe. Ich dachte mal, es ist ein mittlerer Vorname.
Ja, ja, also ich interessiere jetzt unser Headcanon. Ich denke jetzt auch, es ist der mittlere Vorname. Nein, ich glaube, das ist alles freundlich. Jolly Cooperation. Aber ich finde, es kann nicht genug Michaels geben. Deswegen, wenn es noch einen Michael da draußen gibt, unterstützt uns gern.
Oder andere Frage, würdest du dir wünschen, dass Pasta Palast Seenudel jetzt Elduns Nudels heißt?
Das wäre auch schön. Ich meine, wir hatten mehrere Anpassungen in den letzten Wochen. Jetzt ist es gerade, alles ist nur Salzbrühe. Das ist ja auch schon.
Ne? Ja, das ist auch eine Anspielung.
Eldun-coded, würde ich sagen.
Es ist Eldun-coded. Hast du sehr schön formuliert.
Deswegen, da wer weiß, was da noch passiert. Aber ja, vielleicht wird ja auch einer von Ihnen Michael ausgesprochen. Oh. Aber dann hätten sie es mir hoffentlich inzwischen gesagt.
Nach 10 Jahren irgendwie so, eigentlich heiße ich Michael Noritz Wolf. Oh Gott.
Naja, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Wir sehen und hören uns morgen bei der Gamescom-Show, bei der Gamescom Opening Night Live auf twitch.tv/hooked live. Wir sind ab 19.30 Uhr dort anzutreffen und begleiten das Ganze mit euch. Die Aufzeichnung gibt es danach natürlich dann auch auf dem Hooked Live YouTube-Channel und dann auch auf dem Twitch-Kanal. Besucht Leo, twitch.tv/TheGermanGuy, und habt noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.